zur allerersten Episode vom Brabcast, dem Podcast mit Max Sneaker von den Hamburg Wheelie Kids und mir, dem Martin von der Fettels Crew.
Was geht ab?
Ja, das ist jetzt so die allererste Episode, das heißt, es wird noch ein bisschen, chaotisch werden. Vielleicht muss ich auch ein bisschen schneiden, aber so ist das so. Im Nachhinein kann man sich dann irgendwann nach 200 Episoden die erste anhören und sich schämen.
Oder aber, lachen.
Ja. Max, erklär doch mal bitte den Zuhörern, warum wir uns jetzt entschieden haben, einen Podcast überhaupt zu machen. Wie kommst du dazu?
Ja, grundsätzlich kam die Idee ja von dir und du hast mich da ja mehr oder weniger mit ins Boot geholt. Und da ich sowieso überlegt hatte, einen Podcast über ein etwas anderes Thema zu machen und mich deswegen mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dachte ich mir, ja, da kann man mal mitmachen. Insbesondere, weil ich einfach denke, dass es interessant ist, für Leute mal wirklich aus erster Hand zu hören, was so abgeht und auch die Möglichkeit zu geben, dass man irgendwelche Fragen, Unklarheiten bespricht. Weil täglich irgendwie die Direct Messages platzen und gleichzeitig hört man dann auf irgendwelchen Stunt-Meets, oh, ihr seid ja doch gar nicht so arrogant, wie man immer übers Internet dachte. Und ich denke einfach, da ich auch selber sehr, sehr viel Podcasts höre aus anderen Bereichen und Themengebieten, das ist einfach, Podcast bringt einem irgendwie einfach näher zu den Leuten und ist meiner Meinung nach besser als irgendein Moto-Vlog-Format auf YouTube, wo halt im Endeffekt effektiv nur eine Minute irgendwie was an Qualität bei rüberkommt.
Ja, genau. Also ist bei mir ähnlich. Ich höre jetzt auch schon Podcasts seit 8 Jahren mindestens. Auch in verschiedensten Bereichen und wollte immer meinen eigenen Podcast machen. Also der Wunsch war immer größer, einen Podcast zu haben als irgendwie einen YouTube-Kanal oder irgendwie eine Instagram-Seite. Also schon ganz früher. Und inzwischen sind ja die Motovlogs ganz angesagt in unserer Szene. Also ich habe mich mal probiert, also ich habe ja sozusagen jetzt ein Mikrofon im Helm und quatsch mal nur so ein bisschen rein, aber du kriegst nichts hin. Also wenn du über die Landstraße fährst, dann geht das noch, aber wenn du und ich, wir fahren durch Hamburg und Berlin, da musst du wirklich schon wach sein für den Straßenverkehr, da kann ich nicht labern oder wenn ich laber, dann kommt da nur Grütze bei raus, weil du mit einem halben Hirn im Verkehr immer noch steckst, dann finde ich so einen Podcast einfach chilliger und kann dann auch irgendwie mal so ein paar, kann mir auch die Zeit nehmen, hier Leuten mal so ein paar Dinge grundsätzlich zu erklären, wenn es auch mal wirklich ums Editing geht oder Fotografieren, was ja so meine Sparte ist und bei dir das Stuntriding und sonst alles drumherum. Ab und zu habe ich ja auch ein bisschen Kritik immer geäußert, könnte ich auch zum Beispiel mal ein bisschen ausführen, als irgendwie in 3 Instagram-Stories. Als Themen haben wir uns ausgesucht, bei dir ist es eigentlich am offensichtlichsten, war dieses Jahr, du bist umgestiegen.
Das stimmt.
Was hast du denn das letzte Jahr gefahren und was hast du eigentlich davor gefahren? Kannst du ja auch mal erzählen, was du die letzten 2 Jahre an Motorrädern gefahren hast und warum du damals schon umgestiegen bist und warum du dieses Jahr nochmal umgestiegen bist.
Ja, also grundsätzlich kennen mich wahrscheinlich viele aus dem Supermoto-Bereich, damals mit der KTM 450, die diverse Kleider und diverse Stuntrahmen und Left-Hand-Brakes etc. dran hatte. Und mit der habe ich irgendwann gemerkt, dass dass nicht nur der Spaß irgendwie auf der Strecke bleibt, sondern halt auch irgendwie das Vorankommen im Stunten an sich. Weil für mich ist Stuntriding nicht ein Instagram-Account zu haben und da irgendwie nette Sachen zu posten, sondern für mich ist halt Stuntriding einfach konsequent seine Tricks und seine eigene Performance nach vorne zu bringen. Und die Supermoto damals, also die habe ich verkauft vor, ich glaube, einem halben Jahr.
Na, letztes Jahr im Dezember, nee, im Januar. Der Jahreswechsel. Ich glaube, 2016.
Ich hatte sie ja noch auf der Straße kurzzeitig zum Ende so ein bisschen.
Stimmt.
Mit Harz und sowas. Und danach habe ich gemerkt, dass es absolut nichts mehr ist. Auf jeden Fall vor anderthalb Jahren.
Wann hattest du die jetzt eigentlich gehabt? Wie viele Jahre?
Ich hatte die, seit ich 18,5 bin und jetzt bin ich 22,5. Also, 3,5 Jahre hatte ich sie ungefähr.
Solange ich mir die jetzt schon habe, ja.
Ja, und bei der habe ich.
Seit wann hast du so gestuntet oder an welchem Punkt würdest du sagen, hast du sie für Stuntriding benutzt?
Es fing halt alles irgendwie an, so ein bisschen bei irgendwelchen Landstraßen-Wheelies, so wie bei allen. Dann hat man halt einfach gemerkt, dass man damit nicht wirklich weiterkommt. Also mir war das alles zu gefährlich und zu spooky und zu viele Faktoren. Und dann sind wir halt recht schnell alle irgendwie zu Parkplatz-Wheelie-Kids geworden und haben halt da irgendwie konsequent versucht, irgendwie unsere Hacks auf den Boden zu kriegen. Damals war das ja bis auf Bost und die damaligen schon in Rente gegangenen 70-Inch-Junkies gab es halt einfach mal niemanden in Deutschland außer uns, der irgendwie einen vernünftigen 12 O'Clock fahren konnte. Das waren ganz lustige Zeiten damals.
2013, 2014?
Das war 2013, oder? Ja. Ende 2013, Anfang 2014. Ja, und dann hat sich das halt, sowohl ich als auch die Maschine haben sich halt grundlegend verändert und es wurde halt alles immer irgendwie extremer und man hat sich halt konsequent gesteigert und irgendwann wurden dann halt die ganzen Vierzylinder auch durch German Stuntechs und sowas auf einen aufmerksam und man hat zusammen trainiert. Man hat halt einfach gemerkt, dass da so viel Luft nach oben ist auf richtigen Stuntbikes, die einen ausgedellten Tank haben, die mehrere Stufen haben, wo man drauf rumhopsen kann, die ein stabiles Standgas haben und nicht so wie die Supermoto immer nach ein paar Metern No-Hander irgendwie in Drehzahlkeller kippt und runterkommt. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, auch dadurch, dass Tommy sich damals die 636 geholt hat, dass es einfach nicht mehr vorangeht bei mir und ich einfach immer nur denselben Kram mache. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, also das mit der Supermoto, das geht so nicht weiter. Habe dann ein bisschen angefangen, mit Tommys Kiste rumzuprobieren und habe dann eine günstige R6 gefunden und habe die dann auch recht zeitnah innerhalb von einer Woche auf Hauruck mir gekauft, zusätzlich zu der Supermoto und hatte dann beschlossen, die Supermoto nur noch auf der Straße zu fahren, was dann in der Realität so aussah, dass ich original einmal damit im Harz war und vielleicht ein Backup-Bra. So, das war es komplett. Mhm.
Und hattest du eigentlich bewusst eine R6 gesucht oder war halt einfach eine Stunt-Cover? Weil es gibt so drei Modelle, war eigentlich, könnte man sagen, eine 636, eine Kawasaki Ninja. Dann fahren viele noch eine Honda 600, also TBR 600F rum.
Ja, und genau, die F4i heißt die. F4i heißt die in der Stunt-üblichen Geräusche. Ja, und halt R6. Aber R6 ist absolutes Nischenprodukt, muss man dazu sagen. Also für 636 gibt es Teile wie Sand am Meer und für die F4i eigentlich auch. Und bei der R6, da muss man halt schon richtig irgendwie wie die Connections spielen lassen, um da dann irgendwo hinten rum irgendwelche ominösen Facebook-Accounts anzuschreiben, die dann mal irgendwelche Stuntparts auf ebay.pl hochladen, du dir schnell shoppst. Also das ist alles schon ein bisschen anders als wie für die anderen Bikes. Aber ja, ich habe mich bewusst nach einer R6 umgeguckt, weil ich mich im Vorfeld mit, ich sag mal, allen anderen R6-Stuntern in Deutschland unterhalten habe. Das sind Stuntchris TV und Breezy. Und ich war immer, also jeder sagt, die R6, die hängt aggressiver am Gas, die R6 ist leichter, das ist einfach ein Biest. Und das hat mich schon extremst geschockt, weil es war halt bei meiner Supermoto einfach genau das Gleiche. Die war so krass ekelhaft am Gas, dass halt jeder Rotax-Fahrer da abgestiegen ist und halt einfach nur kopfschüttelnd, Digga, wie kannst du damit fahren? Die ist unberechenbar, die Kiste. Und das habe ich halt in der R6 so wieder gesehen. So. Und dadurch, dass ich halt auch eine F4i und Tommy 636 gefahren bin, die haben mir halt nicht zugesagt. So. Also ich bin, bevor ich meine gekauft habe, noch keine R6 Probe gefahren. Aber ich dachte so, oh nee, ey, wenn das jetzt wirklich so ist, das ist ein bisschen langweilig alles. Und dann hatte ich die R6 und es war komplett Liebe auf den ersten Blick. Also die ersten 5 Minuten auf dem Spot, das waren, glaube ich, die schönsten, die ich jemals auf dem Motorrad hatte.
War die eigentlich schon komplett umgebaut, als du die gekauft hattest?
Die war massiv schlecht umgebaut, muss man sagen. Also es war ein Crash Cage dran, der einigermaßen stabil war. Jetzt nicht der beste.
Also im Prinzip so ein Metallgestell um das Motorrad hin.
Ja, jein. Also es war halt schon, ich glaube, ein polnischer Nachbau-Cage von irgendwelchen Ami-Modellen. Und es ist halt, bei den polnischen Nachbauten ist das halt immer nicht so. Also wenn man schön in Amiland bestellt, dann weiß man halt, dass man einfach sau dick geile Quali bekommt. Und bei den polnischen Dingern ist es halt irgendwo Hinterhof, so ein bisschen Massenproduktion, sage ich mal in Anführungszeichen. Und dann weiß man immer nicht.
Die nochmal überall mit der Schweißgerät nochmal rüber, wenn so ein paar Metallstücken hier noch im Hinterhof zu liegen hat, wa?
Schweißnähte nicht so sauber und Es hat einen Grund, warum Tommy drei oder vier Crash Cages komplett zerstört hat in seiner Karriere und jetzt mit einem Impact Tech Ami Cage rumfährt, wo er der dritte Besitzer ist. So. Und der passt
Bombe. Ja, stimmt, ich kann mich erinnern, bei Tommy, als er in Berlin war, das Ding war so verzogen, wenn du ihn abgeschraubt hast, du hast ihn nie wieder so ranbekommen. Du musstest mit einem Wagenheber irgendwie den Cage hochheben und dann dich auf die Karre raufsetzen, damit du es irgendwie auf ein Level bringst, damit du den Bolzen durchstecken konntest. Also der war mega verzogen, den er damals hier hatte in Berlin. Ja. Also am Anfang noch mit der 636. Ja.
Vor allen Dingen, wir haben da echt stundenlang mitten in der Nacht, mitten im Wald, mit einem Gasbunsenbrenner, womit man so Unkraut aus den Furchen rausbrennt, waren wir halt bei meinen Eltern und war halt nicht so cool, weil es halt ein bisschen laut war und Tommy musste irgendwie seine Kiste zusammenfuschen. Dann halt spontan den Cage irgendwie reingehauen in Transpo, diese Gasflasche und diesen Bunsenbrenner. Und dann halt einfach in den Wald und nur drauf rumgekloppt auf dem Ding. Und immer wieder nach Hause ans Bike gehalten. Es hat immer noch nicht gepasst. Wieder alles zusammengepackt, nachts um drei, zack, ab in den Wald. Das Ding wieder komplett heiß gemacht, bis es geglüht hat. Einfach drauf rumgekloppt. Wir waren echt im Arsch danach. Aber es hat gehalten.
Ja, und so ein Cage hat es an der R6 und sonst noch irgendwelche Teile dran gehabt. Left Hand Brake war schon dran, war.
Ja, es war halt so das Nötigste dran, aber es war nicht geil. Es war eine Axialpumpe dran an der Left Hand Brake. Es war eine Axialpumpe auf der Handbremse, auf der rechten für vorne. Es war eine Telegabel und keine Upside-Down-Gabel drin. Es gab kein
Substrat. Eine Axialbremspumpe ist die normale Bremspumpe, die man so im Motorrad auch dran hat. Jetzt eine Radial ist eine höherwertige, oder? Wo im Prinzip einfach nur
der
Kolben bewegt wird, eine andere.
Axialpumpen grundsätzlich werden bei uns im normalen Sprachgebrauch halt einfach Gurkenpumpen genannt. Das hast du bei Enduros, das hast du bei einigen meist japanischen Sportsbikes. Und die Radialpumpen, die unterscheiden sich halt massiv in der Bauweise. Das hat was mit Hebel zu tun, und da könnte ich jetzt auch weiter ausführen. Aber
ja, muss der man Punkt, ja nicht
mehr. Nee, es geht, glaube ich, zu sehr ins Detail. Der Punkt ist halt einfach, dass Radialpumpen haben geilen Druckpunkt, die kannst du geil dosieren. Und Axialpumpen sind einfach schwammige Dinger, wo auch ein Druckpunkt vorhanden ist, aber du musst schon ordentlich reinlatschen und nachbremsen und dann kriegst du Unruhe ins Fahrzeug. Und insbesondere bei Stoppies ist das halt nicht so lustig, wenn man da die ganze Zeit so nachpumpen muss.
Hm.
Ja.
Okay.
Dann hatte
du hast dann im Prinzip die R6 über das Jahr, hast du ein paar andere Teile verbaut und hast dir sozusagen das Bike draus gebaut, was du so haben wolltest auch, ne?
Ganz genau, ich habe da einen Haufen Arbeit reingesteckt und auch einen Haufen Teile, bis das Ding im Endeffekt so war, dass man echt sagen konnte, ja, da passt alles, sowohl vom Front-Setup als auch vom Left-Hand-Brake-Setup und allgemein halt Crash-Fähigkeit, sage ich mal, dass da nichts kaputt geht. Und ich muss auch echt sagen, dass ich nie Probleme mit dem Alurahmen hatte, weil die Hauptrahmen, die brechen gerne bei den Kawasakis. Weiß nicht, ich glaube, das ist auch Alu bei den Kawasakis.
Ja.
Will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die brechen, deswegen fahren alle mit diesem schönen Stahlgitterrahmen rum, außer Tommy, der hat seinen verstärkt, seinen originalen Rahmen. Aber das war von dem Grundding her war die R6 halt echt geil, weil die echt quasi nie Probleme gemacht hat.
Ja. Aber wenn es so ein gutes Bike war, warum hast du sie jetzt verkauft und dir neue Bike gekauft?
Ja, wenn man sich Videos von mir auf der Supermoto anguckt und Videos von mir auf der R6, dann wird man recht schnell feststellen, dass da irgendwie styletechnisch ist das nicht mehr derselbe Mensch. Und genauso wie es aussieht, hat es sich halt immer angefühlt. Die R6 hat keine Chance ausgelassen, mich daran zu erinnern, dass sie einen Haufen Leistung hat und fucking schwer ist und halt einfach mega aggressiv am Gas hängt und ich bin halt da durch Supermoto-Stunt und Einzylinder und keine erhöhten Drehzahlen bin ich halt einfach einer, der gerne mal irgendwie mit der rechten Hand zulangt und mal ein bisschen nachgast und dann hat die R6 halt spontan beschlossen, auf Austrian Stunt Days bei einmal Nachgasen im Sitting Circle das Hinterrad durchrutschen zu lassen und dabei habe ich mir dann den Mittelfußknochen dreifach gebrochen, weil der Cage da drauf gelandet ist. Und seit dem Tag.
Also man muss auch mal sagen, man kann immer schwer so einschätzen. Man denkt sich auch so, ja, so eine Karre könnte ich auch wheelen und so. Also ich kann ja auch Wheelies fahren, ich kann mit Bremse fahren, ich kann wirklich lange coastern und so. Also das auf einer Supermoto ist schon echt solide. Ich bin mit deiner gefahren und ich kann auch andere Motorräder normalerweise wheelen. Das ging nicht. Also erstmal durch diese geringe Standgas, wenn du wirklich den Hahn nur so ein bisschen zugemacht hast, also nur so ein bisschen über das Gas reguliert hast, ganz wenig, dann ist er runtergekommen, weil die so in die Motorbremse gefahren ist. Ja. Und dann hast du natürlich wieder Gas gegeben, nur ein bisschen, nur einen Millimeter, und dann ist sie wieder hochgekommen, wie Sau. Also da, du hattest dann irgendwann das Standgas sehr hochgeschraubt bei mir und dann ging's, weil es so ein bisschen abgedämpft hat, zumindest wenn du den Hahn zumachst, aber
ja,
sonst war das schon ein wirkliches Biest. Also.
Ja, das mit dem ganzen Standgas rumgestelle und so, das ist ja halt auch immer eine Frage, wie heiß du dann deine Bremse im Endeffekt fahren willst, ne? Also man muss halt irgendwie so einen Kompromiss finden und ich bin halt eher der Typ, der mit niedrigerem Standgas fährt und dann gerne mal nachgast. Das ist dann halt echt, in Anführungszeichen, halt echt tödlich, wenn man dann einen scheiß Untergrund hat. Gerade wenn man immer auf dem gleichen Spot trainiert und dann zu irgendwelchen Events fährt und auf einmal nicht optimale Bedingungen vorfindet.
Ja, und auch bei uns in Berlin hatten wir ja schon keine guten Spots, so wie für dich gehabt. Das war ja auch alle immer so ein Fleckenteppich.
Ja, und dann halt dementsprechend auch die Performance irgendwie auf der Strecke geblieben. Ja, und dann hatte ich mir...
Hattest du dich dann letzten Sommer...
Ja, und nachdem ich mich so zerkachelt hatte mit dem Fuß, hatte ich dann einfach beschlossen, den Sommer über ruhig zu machen und nichts weiter auszuprobieren. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie schnell mir langweilig wird am Spot, wenn ich nichts Neues ausprobiere, wenn ich nicht irgendwie eine neue Challenge habe. Und dann 2018 dachte ich mir, yay, geil, endlich neue Schuhe am Start, die mir meine Eltern zu Weihnachten geschenkt haben. Endlich neue Schuhe am Start und jetzt kann richtig radiert werden. Und es kam halt einfach nichts bei rum. Ich bin nur rumgerutscht mit der R6 und hatte Angst, mich irgendwie abzupacken. Und man hat es halt einfach gesehen, dass ich einen kompletten Stock im Arsch hatte. Und das war halt so abnormal schnell frustrierend, dass ich mich halt so ein bisschen nach Alternativen umgeguckt hatte. Supermoto kam da nicht wirklich in Frage. Aber ich habe es halt einfach richtig hart vermisst, krass viel Drehmoment zu haben, was die R6 halt einfach nicht hatte. Und dann,
ja, die will dann in den hohen Drehzahlen noch bewegt werden, ne?
Ja, ganz genau. Untenrum stirbt sie halt gegen die Bremse und sobald du nachgast, dann musst du das halt instant wieder mit der Bremse einfangen und dann geht die Drehzahl wieder runter, weil die Bremse dann wieder zu stark ist, weil kein Drehmoment, so, das ist alles nicht so optimal.
Und der Teufelskreislauf in Circle Wheelie.
Ganz genau, ja. Oder man macht halt alles auf Standgas und bremst es schön mit der Bremse aus und nach ungefähr 10 Sekunden hast du dein gesamtes Publikum verloren, weil einfach die Action raus ist.
So. Naja, die rollt dann eher durch den Circle, als dass du so fährst, war.
Ganz genau, es ist einfach nur ein Gleiten und Schieben dann und das gefällt mir nicht. Ja, und dann war ich so ein bisschen am Schwelgen und hatte halt einfach wieder Bock, richtig auszurasten auf einem Bike, wo ich dann keuchend absteige und halt auch krass abliefer irgendwie, ne? So sportliche Leistung. Und dann,
so wie damals mit der Supermoto, wo da ja wirklich sehr viel Bewegung auch drinne war durch den Körper und durch das Bike und das sah halt ein bisschen dynamischer immer aus. Also.
Ganz genau. Und da wollte ich halt alles einfach zurückkommen und ein dicker Faktor war auch Stoppies, weil mit der R6, das war, die hatte eine Gabel, im Endeffekt eine Upside-Down-Gabel von der ersten Yamaha R1 mit Upside-Down-Gabel drin. Das war komplett gurkig. Dann hatte die axiale Bremssättel 2x4 Kolben mit einer 16er Pumpe und es war alles nicht geil. Ich will nicht behaupten, dass man damit keine guten Stoppies fahren kann. Das will ich nicht behaupten, aber ich hatte halt ultra Struggles die ganze Zeit. Mein Reifen ist weggerutscht, die Gabel war komisch und der Schwerpunkt allgemein war komisch. Und dann habe ich mich auf
die Geometrie ist so komisch, ne?
Genau, und dann setze ich.
Ich bin hier gefahren, ich fand Stoppies ging in Ordnung, aber du merkst, dass du mit so einer Art im Momentum dieses Hinterrad hochbringen muss. Sozusagen ist der Schwerpunkt, der ist nicht so irgendwie, wo man sich denken würde, wo der Motor ist, sondern er ist so gefühlt so, wo der Krümmer diesen Knick macht. Also er ist sozusagen hinterm Vorderrad, wenn man jetzt sagen, der Motorrad in Fahrtrichtung sieht, ist es hinterm Vorderrad und der schiebt dann einfach dieses Vorderrad einfach vor sich her, ohne irgendwie einzufedern in die Gabel.
Das ganz genau, so ganz genau. Und das war auch immer das Problem, weil die R6 war halt auch saulaut und wir haben auf unserem Spot halt gewisse...
Warum auch?
gewisse...
weil der Auspuff 10 cm kurz war oder weil dann die Beekinder einfach nur ausgefallen sind?
Die hat ja gesaugt wie sonst was. Die hat sich da ja die Supermoto so reingezogen durch den Luftfilterkasten. Und dann, Ja, das Ding ist bei Sportler-Stoppies, die gehen halt echt, die kann man echt geil trainieren, wenn man richtig schön komplett, sage ich mal, fast aus der Begrenzerbeschleunigung kommt. Also halt richtig Druck aufs hintere Federbein, einfach Feuer nach vorne und diesen Ruck, den du ins gesamte Fahrwerk bringst und damit halt auch die Gabel leicht vorne zum Einfedern, das bringt dich halt so geil ins Stoppie rein. Und das war halt
Ja, also das
leider.
sieht man auch bei den anderen Stunterfahrern mal. Also wenn man so Stunter für Team guckt oder so, die ziehen ganz gerne den Drift raus, fahren das Ding in den Begrenzer und gehen dann in den Stoppie. Man, das ist immer fast dieselbe Bewegung
Ganz
eigentlich.
genau, weil es halt
Das machen die
einfach
nie so
ein.
aus dem Spontan so jetzt, sondern es ist immer schon wirklich weit voraus geplant.
Ja, es ist halt einfach ein richtig geiler Flow dann. Und wenn du aber
Ja.
dann, wie ich, im dritten Gang auf unserem Spot aus dem Drehzahlkeller bei Halbgas und dann irgendwann bei 50 sagst, ich mache jetzt das Gas zu und Stoppie, hast du keinen Flow. Das sieht scheiße aus, ist nicht
Ja.
weit. Und ja, ich habe halt einfach gemerkt, ich muss zurück zu irgendwas anderem. Ich muss runter von dem Gewicht, ich brauche einen anderen Motor. Und auch ein bisschen anderen Schwerpunkt. Und kamen viele Bikes in Frage. Ich drop jetzt einfach mal ein paar Namen, so Triumph Speed Triple, Street Triple
Oh
und
ja.
Daytona, wie sie nicht alle heißen. War mir persönlich, bin ich mal Mailin hier aus Hamburg. Stunt Girl, ihr pinkes Ding bin ich mal gefahren und bin zitternd abgestiegen, weil es halt so ein krasser Brainfuck war, dass die Kiste identisch viel Leistung hatte wie die R6, aber untenrum geschoben hat wie eine 990 Kubik alte
Ja.
Super Duke oder wie die damals hießen, diese
Ja,
Dukes.
Dreizylinder, ne?
Ja,
Den
genau.
Dreizylinder und sie hat ein bisschen mehr Kubik, also sie ist ja schon eher
Und ein
ausgelegt auch für
Power
diesen unteren
Commander und
Bereich.
Zartpot und sonst was und die konntest du gefühlt nur auf Standgasdrehzahl mit Kupplung Drop hochziehen. Und das war, dachte ich mir so, alter, puh. Das ist ja direkt das nächste Problembike, was man dann ohne Nachgasen fahren muss, so weißt du? Also nichts gegen Triumphs an sich oder ihre, aber so richtig für meinen Zweck war das, glaube ich, alles nicht. Weil ich halt auch von diesem reinen Standgasgegammel einfach wieder runterkommen wollte. Ja, und dann, das hatte ich
Ja.
halt ziemlich schnell verworfen mit den Triumphs und war dann zwischenzeitlich bei MT07, meiner Meinung nach ein Bike, was jeder mal gefahren sein muss. Das
Ja,
ist
definitiv.
Die ist Dreizylinder, nee, Zweizylinder,
Nee, Zweizylinder.
Zweizylinder und
009 ist der Dreizylinder, ja.
genau, nee, Zweizylinder und abfuckgeiles Drehmoment und sau smoother Motor. Die hatte ich halt
Ja, also da kann
überlegt.
eigentlich jeder, der so ein bisschen mit einer Supermoto Wheelies machen kann, setzt sich auf das Ding und zieht Wheelies.
Ganz,
Das
ganz
ist auch
genau,
bei,
ganz
sieht
genau.
man bei vielen, die Amis stehen ja auf die Dinger irgendwie. Und dann sieht man die oft damit zu fahren.
Aber was mich an
Warum
dem
bist du
Bike.
eigentlich auf eine Grom gestiegen? Die Amis fahren ja immer die
Ja.
Groms.
Nee, Chrom, das ist. Ja. Wir hatten ja schon mit Supermoto, sage ich mal, meiner Meinung nach immer Probleme, ernst genommen zu werden, weil es war immer, ach, die kleinen süßen Supermotos oder Supermotos, die machen alles kaputt. So ist halt der Tenor irgendwie in der Stanze. Will ich jetzt nicht
Ja.
verallgemeinern, aber kam mir persönlich in meiner Empfindung damals so vor und Chrom, also ich bitte dich.
Grom
Ja.
Squad. Die Amis stehen auf die Dinger, Alter. Das ist so schlimm.
Ja,
Also
aber, boah, nee, da.
ich ziehe mir ja keine deutschen Motovlogger rein, weil ich meine, das finde ich mal ganz komisch. Aber die Amis gehen, die können auch immer alle sehr gut labern. Aber jeder, egal was die fahren, ne, die können halt jenes Motorrad fahren, Supermoto, Sportler oder so, die haben alle eine Grom zu Hause. Die haben alle ein Zweitmotorrad, das ist immer eine Grom. Mit denen fahren die dann mal lieber als mit ihren eigentlichen Motorrädern. Weißt du, EXC 500 im Schuppen? Nö, ich nehme die Grom. Dann fahr ich mit meinen fünf Jungs mit meiner Grom hier durch die Gegend. Junge, Alter.
Ja, aber
Kann doch nicht. Spart mal.
das
Im
ist dann ja,
Ami-Land auf den Highways.
das ist dann ja schon wieder ein ganz anderer Vibe, ne? Die fahren dann ja nicht irgendwie um, also allgemein den Vibe kann ich jetzt persönlich nicht so unbedingt unterstützen mit Vierzylindern irgendwie Highway killen und so, also, aber so mit den Groms, das kann ich mir auch gut vorstellen, um ehrlich zu sein.
Ja,
Also, dass man so
aber
ein
nicht
bisschen rumdillert
alleine.
und so, einfach ganz
Ja.
entspannt durch den Verkehr, gerade hier Hamburg. Feierabendverkehr, beste Leben auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, die MT07, das war, also ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie die Dinger im Moment im Markt liegen. Ich glaube, irgendwo bei 5,5 oder so, für welche mit wenig gelaufen. Oder noch
Ja,
mehr,
sind die
6.
neu kosten die ja schon eigentlich nicht so viel Geld.
Genau, aber
Naja.
die sind unglaublich wertstabil durch A2-Regelung und sind als, es ist, die Bremse, die Gabel, das ist R6 von 03. So, das ist
da hast du's wieder.
Uralte Technik und echt kein Bock an einem 2015er Bike, irgendeine Billiggabel für 100 Euro von der R1 wieder reinzuschrauben. So, und eine Gabel für 1000 Euro von einer neueren R1, schön mit einer 12-Kolben-Anlage, da fragt man sich auch so, hallo, geht's noch? So, bei so einem 07, MT-07, ups, so, ne? Also, das fand ich alles nicht so steil. Und dann, ja, in dem Bereich gibt's ja sonst nur noch Kawasaki ER6N, womit Tommy Yama scherzhaft geliebäugelt hat, was aber das absolute Frauenmoped ist, also in my opinion.
Ich kann die überhaupt nichts abgewinnen. Ich finde die weder schön, noch klingen die schön. Die haben ja auch so einen reinen Zweizylinder wie eine MT-07, aber dieser Hupfverzapf von den Kolben ist und anderer. Deswegen klingen die richtig komisch.
Ich glaube,
wenn die einen Sportauspuff haben, ist es richtig Cancer.
Ich glaube, die haben die MT-07. Die MT-07, die zündet, glaube ich, asynchron. Und die ER6N, alles gefährliches Halbwissen gerade. Ist natürlich leichter, dann das beim Vloggen rauszuhauen, ne? Beim Motovloggen. Also kann man noch sagen, so, ja, ich habe nur Scheiße gelabert, habe mich auf den Verkehr konzentriert. Und ich glaube, die ER6N, die zündet parallel und deswegen klingt es halt wie ein großer Einzylinder, der halt keine Leistung hat. Ne?
Also, ja. Die MT-07, wenn die einen Sportport dran hat, klingt die so brutal.
Ja, die ER6N klingt dann halt irgendwie wie zwei 125er zusammen, ne?
So. Ja, wie zwei WR zu 125.
Die unabhängig voneinander, so. die miteinander gleichzeitig Gas geben. Ja. Das ist ein guter Vergleich.
Ganz komisch.
So, ich sehe schon, alle gucken jetzt auf jeden Fall sich ER6N bei Google an und denken, ach du Scheiße, das Fahrschulmoped meint er. Die kam halt überhaupt nicht in Frage. Und einzige logische Schlussfolgerung, gerade weil ich Einzylinder an sich immer saugeil zum Ausrasten fand, war halt ganz klar die Duke 96. Ne? SMCR 701, hör mir auf. Das Ding kann man, das als Stuntbike umbauen, ist
nee,
wieder,
nee, nee,
das wäre so ein krasser Backstep. Und deswegen in dem Bereich, sage ich mal, Nakeds, mit unter 1000 Kubik führt da halt einfach kein Weg vorbei.
Mhm.
Insbesondere.
Ja, also von Yamaha gibt es ja auch noch so eine Einzylinder im Prinzip, alle fahren eine XT660 auf Naked. Ja, die ist auch zu fett und alles. Nee.
Wie bitte? Es gab ein Naked XT660?
Ja, warte. Wie heißt der Haufen?
So ein Kaffee Racer oder was für ein Wipe hat das Ding? Ein Kaffee Racer mäßig oder was für ein Wipe hat das Ding?
Nein. Das war echt so ein richtig weirdes Ding. Warte, ich such dir ein Bild raus, ich schmeiß das in den Chat und dann sag ich auch, wie das Ding heißt. Yamaha MT-01 war es, glaube ich, nicht. Oder war es doch MT-01? Nee, MT-01 war die fette. Quatsch weiter, ich such ein Bild raus.
Ja, und dann führt halt keinen Weg irgendwie an der 96 Duke vorbei. Insbesondere, weil mein Vater halt sich damals, wo ich 16 war, selber eine gekauft hatte. Genau das Modell, auch in weiß, wie ich sie ursprünglich gekauft habe. Und ich fand die damals halt einfach schon saugeil, bis auf den Sound, weil es einfach so ein radiales Konzept ist. Man hatte diesen, wirklich muss man allen 96 SMCR-Hate zum Trotz, muss man das ja sagen, dass der Motor schiebt. Ja, der Druck ohne Ende
ist ein Gedicht.
Ist krank geil auf Street. Und ich denke, wenn man ein bisschen was modifiziert, so Steuerkettenspanner und alle 5000er irgendwie mal das beste Motoröl reinkippt, dann überlebt der Motor, glaube ich, alles.
Ja, also das Motoren hochgehen hört man echt selten. Übrigens, MT-03 hieß die Bude. Also gibt's heute inzwischen wieder. Ist halt einfach, heute hat sie 300 Kubik, damals hat sie einfach den Motor von der XT660 gehabt. Ach, und Gott, ich schmeiß dir mal ein Bild rein. War kein schönes Motorrad, definitiv nicht. Aber ich kenne sogar ein paar Leute, die so ein Ding fahren.
MT-03 sagt, ja, guck mal, oh Gott.
Die hat das Federbein neben dem Motor so gehabt.
So wie die ER6N. Ja, zu dem Bike fällt mir spontan ein. Am Stahlwerk habe ich einen gesehen. Wir haben da alle Lärmbegrenzungen eingehalten, sage ich mal in Anführungszeichen. Und diesem Individuum ist nichts Besseres eingefallen, als irgendwie um 20, 21 Uhr, lauwarme Sommernacht, alle am Grillen, keine Bullen an dem Tag, da mit dem Ding Kickdown alle Gänge durchschalten bis zum Begrenzer, ohne Auspuff zu fahren. Und da dachte ich mir halt echt so, Leute. Hatten wir jetzt
die Strecke aus, so ein Dude, ey.
Der hat für mich, gemacht. An dem Abend hat der für mich dieses Motorrad einfach als komplette Kiste gebrandet. So ohne beleidigend zu sein. Also ganze, nee, Mann.
Ja. Also im Prinzip Duke 96, geiler Motor. Ich habe auch noch nicht gehört, dass ein Motor hochgegangen ist. Also man hört, dass diese Kipphebel sich lösen auf der Welle, auf der sie laufen. Das ist bei Erik seiner passiert. Ansonsten sind die Motoren echt standfest, ne?
Ja, das wird sich zeigen, ne? Also Stunt an sich ist ja keine Belastung für einen Motor, wenn man es richtig macht. Nämlich so wie
deine 450, die so irgendwie immer lief.
Meine 450, die lief wie ein Träumchen und kein Ölverbrauch, nichts. Das war, aber bei der 690 muss ich sagen, die hat jetzt 5000 Kilometer runter.
Die brauchen Liter auf 1000 mindestens.
Nein,
oder?
Nein. Noch hat die gar keinen Ölverbrauch. Oh. Zumindest keinen, den ich bisher messen konnte. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich hätte lieber von der Voraussicht der Motorhaltbarkeit, hätte ich lieber meine 450 wieder unterm Arsch als die 690, weil bei der 450, da weiß ich wenigstens, was da alles an dem Motor so dran sein kann und was man da alles changen muss, damit das Ding irgendwie einen überlebt quasi. Bei der 690, da bin ich noch ein bisschen am rausfuchsen und da sind immer noch so ein paar Geräusche irgendwie, wenn ich an irgendwelche Ampeln ranfahre und so. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
Ja, aber gerade da, das ist es jedes Mal, also meine DAZ, die hat jetzt 37.000 auf der Uhr und ich denke jedes Mal, das Pleuler, da fliegt mir heute um die Uhr und heute ist es soweit, heute kommt der Pleuler. Und dann bist du so paranoid und kennst du das ja, dann fährst du und guckst so seitlich unter dem Motorrad mal runter.
Oh, ganz schrecklich, ganz schrecklich.
Was labert denn jetzt schon wieder, weißt du? Und irgendwann merke ich einfach, nee, um mich herum fährt gerade eine 690, weil die schöppern alle. Selbst Franzi ihre, die hat ja noch nie eigentlich Vollgas gesehen, ne? Franzi, Mädchen, immer schön bewegt, die 96, eigentlich immer warm gefahren. Also immer warm fahren, weil und selbst die klackert und scheppert. Also deswegen würde ich mir bei so einer 96 auch keine Gedanken machen, wenn die klappert. Wenn sie aufhört zu klappern, dann muss man sich Sorgen machen.
Dann hat irgendwas nicht mehr genug Spiel, ja. Ja, das wird auf jeden Fall noch ein lustiges Projekt. Nicht nur den Motor irgendwie, sag ich mal, standfest zu machen und für Stunt zu optimieren, weil da gibt es halt noch so ein paar Hürden. Ne? So Stichwort Standgasverstellung gibt's nicht. Muss man sich
echt? Ah, okay.
Gar nicht. Und muss man sich bei KTM umprogrammieren lassen, aber da ich das Ding ja auch nochmal ganz gerne ein bisschen über die Straße geleite, habe ich halt recht wenig Bock, mit einem Standgas von 2.500 bis 3.000 an der Ampel zu stehen. Insbesondere weil
Hat die Drive-by-Wire, also kein Bautenzug, ein Elektro-Poti,
genau,
oder
genau.
Hat die noch einen Bautenzug drin?
Nee, die hat dieses elektrische Drive-by-Wire. Da habe ich aber auch schon Tipps von anderen Stuntern bekommen. Da soll es schon Lösungen für geben. Aber bisher hat mich keine davon überzeugt.
Weil mit dem Bautenzug selbst, dann könntest du jetzt sagen, einfach den Bautenzug so nachstellen. Sozusagen, dass er kein Spiel hat und sich selbst zieht.
Das war auch schon meine Idee. So, aber es gibt halt auch Leute wie Rock Bagoros, die sagen halt, also den, mit dem habe ich jetzt im Moment auch Kontakt wegen dem Umbau. Und der meinte halt einfach so plump, so ja, ich habe meins bei KTM machen lassen. Also der fährt halt einfach dauerhaft erhöhtes Standgas und feiere ich persönlich nicht.
Ich mag das auch nicht, weil das bei den 636 weiß ich das auf jeden Fall. Die mögen das nicht, wenn du so einen hohen Standgas hast und dann legst du einen Gang ein. Da kann ja jeder, der ein Motorrad hat mit Schock, kennt das, wenn die Standgas so hoch ist. Du trittst den Gang rein, der hämmert richtig. Und wenn du so eine Karre hast, ist es jedes Mal so. Immer
das,
von neutral in den ersten Paff.
Das knallt richtig. Ja, gerade wenn sie konstant auf einer Drehzahl läuft. Ne? Wenn du ein bisschen Gas gibst, also sie ein bisschen in der Drehzahl rumspringt und dann sozusagen den Gang einfängt, ist es eigentlich nicht so kritisch. Aber ne, hat schon Grund, warum Tommy immer mit Gang drin startet und nicht seinen Gang reinhaut, weil das gibt ordentliche Szenegefresse auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das wird auf jeden Fall noch ein lustiger Umbau. Da habe ich auch richtig Bock drauf, weil bei der R6 war es halt so, yo, Subcage, alles normal, schreibst du dem und dem. Hast ein bisschen auf Englisch rumgeschrieben mit irgendwelchen Polen, hattest dann ein eBay-Angebot, hast das Ding gechoppt und rangehauen. Bei der 690 muss man sich halt konzeptionell grundlegend neue Gedanken machen, sei es jetzt Crash Cage, sei es jetzt Bremssetup und sowas, weil es ist ja nochmal was ganz.
Massenmarkt.
Genau, es ist ja auch nochmal was ganz anderes. Man muss es ja auch ausprobieren. Die hat keine zwei Bremsscheiben, die hat nur einen Vierkolbensattel. Die hat eine scheiße weiche Gabel vorne gehabt. wo ich jetzt auch schon ein bisschen optimiert habe mit Gabelöl. So, das sind alles Sachen, da muss man irgendwie im regen Austausch mit sämtlichen Leuten sein, die einem da irgendwie weiterbringen. Aber bis German Stunt Days, denke ich mal, wird die auf jeden Fall zu einem ziemlich, ziemlich geilen und auch gut fahrbaren Stuntbike mutiert sein.
Aber noch fährst du erstmal Straße, weil du fährst ziemlich viel. Ich sehe mal, irgendwie gefühlt so war das immer auf Feierabend oder das Uni vorbei ist und dann rauf aufs Bike, sondern dein Bike lädt, was so ein bisschen wie aufgelebt war.
Ja, ganz genau, aber jetzt nicht Straße, wie man Straße mit Stunterstraße verbindet, sondern halt wirklich einfach A2-Lolli, der ein bisschen durch den Feierabendverkehr hier dillert. Also Wheelies mache ich halt grundsätzlich im Straßenverkehr gar nicht mehr, weil es sind halt einfach, meiner Meinung nach, es bleibt jedem komplett selber überlassen. Ich fahre auch selber mit Leuten rum, die selber Wheelies machen, aber irgendwie geil, so mit Autos und Gegenverkehr und oder parallel zu Autos und sonst was. Also ich wurde halt schon im Straßenverkehr abgeräumt, auch mit Schlimmfolgen. Jetzt nicht wegen Wheelies, aber mich hat halt mal ein Auto übersehen und hat mich ganz gut ekelhaft zugerichtet, was im Endeffekt das Schmerzensgeld dann wieder ein bisschen wettgemacht hat, aber das war trotzdem eine sehr unschöne Erfahrung und ich fühle mich einfach nicht sicher auf einem Rad im Straßenverkehr und deswegen...
ist in der Stadt auch immer was ganz anderes, ne? Also wir machen dann Wheelies wirklich nur wegen so eine dreispurige Straße ab und dann weiß ich, hier kann nichts passieren, aber bei uns ist ja ganz typisch, dass die Autos so 90-Grad-Versatz so seitlich parken, ne? Und wenn da irgendwie ein Transporter steht, dahinter steht ein Fiat 500 oder ein Smart und der parkt blind da aus. Und dann komme ich da auf dem Hinterrad an.
Gute Nacht.
Und sind wir die mal voll rein, ne? Ja. Keine Chance. Da hat doch keiner Verständnis für. Da sagt doch keiner, das ist aber doof gelaufen für dich, ne? Ja. Das ist da ist ganz klar, wer schuld ist. Und kannst du doch nicht mal so einschätzen. Das ist auch in letzter Zeit, bin ich doch sehr penibel geworden. So, guck mir wirklich die Straße ganz genau an, ob ich jetzt hier Wheelie machen will oder weil die Straßen bei uns so scheiße sind, dass da eine Bodenwelle drin sein kann und dann schmeißt du die Karre weg, obwohl du eigentlich alle kannst. Du kannst Bremse, du hast es tausendmal gemacht. Ist Olli so passiert, der ist über eine Bodenwelle gefahren, hat so einen ganz komischen Schlag bekommen, dass er halt von der Sitzbank so aufgesprungen ist und von der Bremse schön, sozusagen und hat die weggeworfen.
Gegenverkehr. Hab ich einfach keinen Bock drauf. Ja, und ich nutze die halt, wie du schon sagst, Thema Uni und Feierabendverkehr. Es ist für mich halt jetzt im Moment, solange sie noch nicht auf Stunt umgebaut ist und noch einigermaßen straßenlegal ist, also was heißt einigermaßen, die ist ja eigentlich komplett legal, bis auf das im Moment keine Spiegel dran sind, was andere Gründe hat, Stichwort Griffheizung.
Prioritäten setzen.
Auf jeden Fall, Griffheizung kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr euch eine neue Duke holt, da auf jeden Fall ein dickes Kreuz. Griffheizung ist besser.
Da nicht sparen, ja.
Rechts auf gar keinen Fall. nutze ich die halt als schnelles, ich wohne ja hier direkt zwischen Hauptbahnhof und Jungfernstieg, nutze ich die jetzt als mega schnelles Verkehrsmittel, weil günstiger als mit einer Duke, finde ich persönlich, kann man eigentlich nicht reisen, außer man kann sich teleportieren. Weil die verbraucht halt nichts. Du bist sauschnell, die ist geilwendig und Chicks gucken auch nicht schlecht, auch wenn man da ein bisschen mit den 96 Motor aus dem Drehzahlkeller bollern lässt. Das ist schon auf jeden Fall ziemlich nice.
Naja, vor allen Dingen für die Stadt, gerade in Hamburg, wir waren ja in Hamburg, wir haben keine Parkplätze gefunden. Ihr findet echt unnormal bei euch. Bei uns geht's ja immer noch so. Also mit Auto kriegst du immer noch, dann fahr zwei Ecken weiter. Ist schon in Ordnung so. Aber in Hamburg, da ist ja nicht mal vorgesehen, dass du da parkst. Mit dem Motorrad, boah, auf dem Gehweg. Ich weiß nicht, also in Berlin geht das. In Berlin kannst du den Motorrad auf dem Gehweg stellen, sagt kein Polizist was. Ich weiß nicht, wie in Hamburg ist
aber ist genau der gleiche Vibe in Hamburg, auf jeden Fall.
Ja, mit deswegen. Bikes,
da kannst du halt mal eben auf den Jungfernstieg irgendwie zum Müllgrill und dir eine Currywurst holen und parkst dein Bike da einfach neben den Tischen so. Das ist halt schon echt geil.
Also du kommst schnell durch, fährst durch den Verkehr, durch den Stau an die Ampel ran, du bist immer der Erste an der Ampel, du bist schneller, du musst dir keinen Parkplatz suchen, du fährst auch immer doppelt so schnell durch die Stadt, also.
Ja, gut, ja, doppelt so schnell im Sinne von Zeit, ja.
Ja, genau.
Jetzt nicht mit 100
km/h. Gottes Willen.
Sowas mache ich auch nicht.
Aber ich bin ja auch letztens 96 Duke gefahren. Wir waren bei den Orange Days, bei unseren KTM-Händler, also Orange Days ist ja für die es nicht kennen, so ein deutschlandweites Event, Tag der offenen Tür, könnte man sagen, in dem du kannst du dann halt zur KTM fahren und sagen, du willst alle Probe, also kannst alle Probe fahren von den Line-Up und was dein Führerschein hergibt. Und das war sozusagen sogar unsere allererste Ausfahrt dieses Jahr gewesen. Ja. Ich glaube, es waren Vincent ist das allererste Mal mit der XC so richtig gefahren. Also die XC, die wir vor ein paar Wochen gekauft haben, mit super Motofelgen. Dann war Maxim noch dabei und Erik und Olli und Jonas, die sind mit Auto nachgefahren. Die sind sogar ein bisschen durch die Stadt, was ich nicht wollte, weil die DRZ hat seit 8 Monaten kein TÜV mehr. Also in einer Woche sind es dann 9. Also ja, auch nicht so cool. Aber irgendwie kam ich letztes Jahr gar nicht dazu. Deswegen wollte ich auch gar nicht so groß durch die Stadt fahren. Wir werden zwar nie angehalten, aber das wollte ich jetzt wirklich nicht drauf anlegen. Nee, im GST ist ja sozusagen so am Stadtrand. Und dann konntest du dir aussuchen, was du Probe fährst. Und ich glaube, vor 2 Jahren waren wir da gewesen. Und dann konntest du irgendwie 2 Stunden warten und dann hast du mal eine 701-Probe fahren.
Oh Gott.
Ja. Aber dieses Jahr war irgendwie gar nicht so der Ansturm da. Deswegen hat Erik gesagt, er nimmt diese 1290 Duke, ne? Oder Super Duke ist es ja in dem Fall. Okay. Und ich sagte, ne, was ist denn da noch frei? Da sagt sie, naja, hier dütten, ne, eine 96 Duke. Ich so, ja gut, dann nehme ich die 96 Duke. Und Olli so, ja, ich habe hier nur den A2. Ja, dann nimmst du die 93 Duke. Das heißt, wir hatten 93 Duke, 96 und 1290.
Sehr geil.
Wir waren die Dukes of Hazard. Richtig schlechter Wortwitz. Und also wir kennen die Leute von KTM, wir sind eigentlich auch mit denen ganz gut und naja, also kannst dir vorstellen, dass wir natürlich geguckt haben, ob wir die Karren aufs Hinterrad bekommen und dann, also ich habe ja schon die Variante, glaube ich, nach deiner gehabt, also das Tacho war schon so ein TFT-Display und ich konnte schon die Fahrmodis einstellen, kannst du genau, das bei deiner?
Das ist die Duke Air, die du Probe gefahren bist, ich hatte die Duke, also es ist im Grunde dasselbe Motorrad, aber Vorsicht, gefährliches Halbwissen. In der Duke Air hast du 2 Zündkerzen. In der Duke hast du 1 Zündkerze, aber der Motor an sich ist gleich.
Und halt ich glaube, so ein bisschen kann man es vergleichen von 96 SMC auf SMCR, ne?
Ganz genau, nö, es ist komplett vergleichbar. Also es ist identisches Konzept. Ja. Und halt auch Fahrwerk
so
ein bisschen geiler.
Erstmal natürlich so ganz naiv, so hahaha, hier Sportmodus reingestellt. Und weißt du, ich fahre hier mit der DRZ mit dem 40 PS und dem Vergaser. Und ich habe ja auch nicht den originalen Vergaser drin. Ich habe so einen Flaschschieber drin, aber keinen guten. Fährt sich sehr eigen. Und dann fährst du mit so einem Einspritzer, der so richtig giftig am Gas ist. Also für mich war die richtig so, boah, oh, Junge. Ja. Aber die war so zackig am Gas, das konnte die gar nicht auf die Straße bringen, weil die ganze Kraft ist immer so im Fahrwerk versunken. Du hast gerade Gas gegeben und dann sind die einfach so erstmal eingesunken. So,
ja, das Fahrwerk muss und ich ganz ehrlich sagen, ist. Ich bin noch nie eine Duke Air Probe gefahren. Das kann man ja auch alles komplett zudrehen, was ich für Stunt ja immer mache. Und ja, das Fahrwerk bei der Duke grundsätzlich, das ist richtig krass Handlungsbedarf, weil es halt so richtig krass auf Komfort irgendwie, weil die auf irgendwie so einem kleinen 0815 Vibe unterwegs sind, mit wir bauen ein Bike, was halt stark vibriert, aber wo irgendwie jeder zufrieden ist, wenn er damit seine Tour durchs Land fährt. So. Also ja, schon ziemlich komisch, ja, ziemlich eigen.
Ja, ja, vor allen Dingen hatte ich dann so wie so gekickt, so okay, 2. Gang, Gas, Kupplung, pff, dann merkst du so, sie geht so ein bisschen los und dann zack, Bremse. Ey, was ist denn jetzt los, ne? Und dann hast du einfach nur auch einen zweiten, dritten Gang einfach nur Gas gegeben und hat diese Traktionskontrolle geleuchtet die ganze Zeit. Im dritten Gang bei 60, 4000 Umdrehung, als ob das Hinterrad da durchdreht.
Ja.
Und du musstest dich erstmal wirklich an den Ampeln so durchhangeln. Ich habe mir jetzt so die Aufnahmen mal angeguckt. Wir stehen immer an der Ampel und hangeln uns durch diese Cockpit durch, diese Traktionskontrolle aus, ABS aus, Wheelie-Control aus, bevor du mit den Dingen mal ein Wheelie machen kannst. Ja. Und stell dir vor, du stuntest auf der Karre. Jedes Mal, bevor du losfährst, machst du erstmal alles aus.
Das fliegt alles hochkant raus und wird rausprogrammiert, wenn man so ein Ding. Also so ein Elektronikschleuder, da würde ich alles rauskicken. Aber das war auch der Grund. Mein KTM-Händler, wo ich meine durch den TÜV gehauen habe und so, der hat mich angeguckt, so, ey, Digga, Baujahr 2012. Ich so, ja. Er so, was hast du gezahlt? Ich so, 5.000. Er so, Diggi, für 6.600 hätte ich dir letztes Jahr Baujahr Duke Air gegeben. Mhm. Und ich tief Luft geholt, Digga, Elektronik, fangen wir mal an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, ne? Ich bin schon komplett am Abkotzen wegen dem ABS-Kram, weil rausschmeißen kannst du es nicht, wegen der Versicherung, wenn du nur ein bisschen auf der Straße fahren willst. Weil wenn ich mal ein Auto abräumt, dann wäre es schon ganz geil, dass deine Bremse in einigermaßen legalen Zustand ist. So. Und ich möchte nicht wissen, was man bei der Duke Air alles rausschmeißen muss. Also bis man das Ding mal wirklich so hat, dass man sagen kann, okay, mit kleineren Umbauten kann ich das Ding vernünftig auf Stunt fahren. Ich glaube, bei der gibt es halt einfach
Hacks,
so.
Die du machen würdest dann, ja.
Ich glaube, bei der gibt es einfach nur eins oder null. Entweder Stunt oder also Stunt und gar keine Straße oder Straße und kein Stunt. So.
Ja,
mit
ja.
So viel Elektronik, ganz ehrlich, no way.
Ja. Also ging dann bei uns allen so, dass wir diese Pfeifen ausgeschaltet haben und waren auch alle, also Erik mit so einer 1290, ich meine, die hat 170 PS oder so. Das ist was? Echt ein nee, Biest gewesen.
Noch mehr, oder wurde die runtergeregelt?
180 so wahrscheinlich ja. In den Dreh.
Ja.
Oder was heutzutage so ein Naked Bike haben muss.
Ja, auf jeden Fall brauchst du das, ne? Fürs Eiskaffee ganz, ganz wichtig.
Ja. Wahrscheinlich ist die Überland der Mega-Killer. Nee, Olli ist die 390 fahren und so, war auch ganz zufrieden. Also ich fand es auch ein schönes Motorrad, muss ich wirklich so sagen. Ich hätte ja ganz gerne doch manchmal wieder ein Zweitmotorrad neben der Supermoto, weil ja, der Supermoto fährst ja nie normal irgendwie.
Ja.
Aber mit der einfach mal durch die Stadt und keinen Kopf machen wegen irgendwas, ist natürlich ein schönes Motorrad und hat natürlich immer noch so einen Einzylinder drin. Wenn man so einen Vierzylinder mal gefahren ist auf der Straße und vom Einzylinder kommt oder früher eigentlich nur Zweizylinder, dann kriegt dich das halt nicht, ne?
Nee, absolut nicht.
Ja, also wir haben so nur so Gas-Wheelies gemacht, sind auch wirklich große Straßen gefahren und so. Und du fährst ja mit zwei Leuten von KTM, ne? Also zwei Angestellte von KTM fahren immer mit. Einer vorne, einer hinten, damit keiner hinten bleibt. Ne? Dann guckst du ja schon so, aber gut, die kennen uns, ein paar Gas-Wheelies und so. Ja. Ist ja alles in Ordnung. So, und da kam ja noch William an. Und William, seine EXC fährt ja gerade nicht, weil er die komplett neu macht.
Ja.
Aber er wollte Motorrad fahren. So, kam auch erstmal zu spät und dann konnte er nicht mit uns fahren. Dann hat er gesagt, okay, er fährt jetzt nochmal eine 701 und hat dann gesagt, so, ja, würdet ihr dann mit mir mitfahren, die Runde? Ich sag so, nee, wir können nur eine Probefahrt machen am Tag. Ja. Nee, mit unseren, also mit euren Bikes. Also, wir sollen jetzt mit den Supermotos fahren, wenn du mit der 701 fährst. Ja, also, Digga, das wird völlig eskalieren. Ja, aber mir wäre das wirklich wichtig. Ja, okay, willst ja nicht Nein sagen, ne?
Ja.
Dann sind dann halt los und haben dann William an so einer relativ an der ersten Ampel hängen geblieben und so Kilometer gefahren. Und ich höre halt nur Vincent lachen. Also Vincent stand vor mir und guckt nach hinten, ne? Ich guck nach vorne, Vincent lacht wie Sau. Und ich so, hä, was denn das? Dreh mich nach links um und sehe einfach, wie William einen super smoothen Wheelie. Also wir sind ja mit den Dukes nur so Gas, wie sie fahren, aber ja. William. Wie mit seiner EXC Willy fährt, so immer so hinter den Kipppunkt in die Bremse und fährt komplett da diese Straße runter. Okay. Und neben den Instruktor, der ohne so rüber guckt, was bei ihm mich interessiert, ne? Der hat die ganze Zeit die Karre nur gewheelt. Also wirklich bei jeder Geraden die Karre auf den Hinterrad geholt, ausgebremst, so. Ich dachte noch, als nächste Kurs hat er und macht Kennzeichenschleifen oder so ein Scheiß. Aber was denn das? Die Leute sind immer nur um ihn herumgefahren, weil das. Also wenn du es kannst, sieht es ja auch nicht ungefährlich aus. Und sah immer smooth aus. William kann ja auch smooth Wheelies fahren. Ja. Und dann haben die Leute ihn immer angeguckt und dann sind wir so ein Stück mit ihm mitgefahren und haben uns dann doch verabschiedet von ihm. Und er ist dann, hat er erzählt, mit der 701 auf den Hof gefahren bei KSD, hat den einen Typen den Schlüssel gegeben und sofort vom Hof gegangen und abgehauen. Und bei uns haben die schon gemeckert. Also als wir dann wieder ankamen, haben die schon gesagt, er so, naja, müsst ihr schon ein bisschen zusammenreißen und so.
Ja. Ja, sehr geile Story auf jeden Fall.
Ein Glück ist nur einmal im Jahr GST. Orange Days.
Mensch, ne, nächstes Mal kriegt ihr deinen Spruch. Nächstes Mal kriegt ihr deinen Spruch, Mensch. Den William, den lasst man lieber zu Hause.
Ja. Ja, also ich glaube, am gleichen Wochenende wart ihr ja in Lüschow gewesen, wa? Warst gar nicht auf Orange Days oder gleich, ne? Ihr wart in Lüschow gewesen, auf den Stuntmeet, oder?
Genau, ich würde fast schon sagen, leider, weil. Zeitgleich war halt, nein, nichts gegen Lüchow, das war ein geiles Event. Aber zeitgleich war halt einfach bei uns auch Orange Days. Gerade bei meinem KTM-Händler, wo ich meine 690 neu durch den TÜV gehauen habe und diesen ABS-Kram gemacht habe. Mhm. Und die haben halt einfach an dem Tag die neuen 97er da reinbekommen. Und ich stehe da und ich so, Alter, kann ich die schon Probe fahren? Nee, musst du Samstag wiederkommen. Und ich stehe da. Oh Mann. richtig.
Die 97 ging gar nicht. Ne? Ich bin halt auch angekommen. Wir waren ja auch relativ früh. Ey, kennst du das? Ne? Also, wir sind ja so, wenn du zu uns sagst, ja, Fettheads, komm, wir treffen uns mal frühest so am Samstag, dann wissen wir alle, wir treffen uns 14 Uhr.
Ja.
Also, wir sind ja so gar nicht früher Aufsteher. Und dann hat Vincent gesagt, ja, wir treffen uns um 10:30 in Blankenburg. So, alter Digga, bist du dumm? Ja, nee, das ist eine super Idee. Da haben wir voll viel von Tag. Da waren wir auch relativ früh schon bei GST und ich habe. Das machen die ja bis 18 Uhr oder so. Dann habe ich gefragt, kann man die 97 Probe fahren? Nee, komplett ausgebucht heute, ne?
Krass.
Also, die war 6 Stunden voraus komplett, den ganzen Tag ausgebucht.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin so gespannt. Also, klar, wir hatten ja das Thema Elektronik gerade schon, ne? Also,
ja.
Da muss ich, glaube ich, schon vernünftig verdienen, um so ein Ding mir auf Stunt leisten zu können, weil das wäre ja so ein krasser Umbau einfach vom Aufwand her.
Ja, aber das Coole an der Elektronik ist, also du kannst mit den neuen 93 und 97, du kannst du dein Handy mit dem Tacho verbinden und dann kannst du dir Kopfhörer reinstecken und dann kannst du am Display der Anrufe entgegennehmen und kannst auch Musik abspielen. Also ne, du kannst jetzt.
Was ist das denn?
Kannst du Spotify anmachen, kannst du dir eine Spotify-Playlist so durch. Also nur wie so mit so einem Bluetooth-Pairing-Gerät. Jetzt nicht, dass es eine eigene App dafür geben würde, aber sozusagen vom Lenker kannst du deine Tracks bedienen und Anrufe annehmen und das ist schon krass. Cool irgendwie.
Krass. Aber haben die wenigstens den Modus, dass du das nur bedienen kannst, irgendwie an der Ampel?
Also an der Ampel? Nein. Also bei der Fahrt, du kannst während der Fahrt das machen. Ich finde es ähnlich.
Das finde ich ja nicht so cool, um ehrlich zu sein. Ich finde, ein Motorradfahrer sollte irgendwie, das finde ich auch bei den ganzen GoPros und so, und nimmt die jetzt auf und sonst was. Ja. Leute, macht das irgendwie am Rand. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so cool.
Das macht Olli immer, ne? Olli hatte mal die GoPro irgendwie, der hat die niemand gesehen. Und wenn du Ollis GoPro auf einmal siehst, dann siehst du mal, wie er ständig in den Spiegel guckt, weil der hat die mal so phasenweise am Arm und vergisst dann, ob er die schon laufen hat. Und guckt dann jedes Mal in den Spiegel immer so runter. Und ich mach die auch einmal am Tag an und dann läuft die, bis ich den Motorrad wieder ausmache. Und ich sehe die GoPro bei mir immer oben. Ja, im Schirm drinnen rot blinken und dann, wie sich das aufnimmt.
Das reicht ja.
Aber ja, das kann halt genauso mega ablenken. Also ich finde es ja schon mein Auto nervig, immer Radio oder so zu machen.
Ja, ganz genau. Ja, Orange Day verpasst. Wir waren in Lüchow geladen zum 3., 4., 5., keine Ahnung, wie viel das Stuntmeet das da jetzt war. Das war, glaube ich, das zweite offizielle, auf jeden Fall legal angemeldet mit Absperrung, pipapo. Ja, und
wie kommt es eigentlich, dass die da so ein Treffen veranstalten könnten? Ist das auf privaten Grund? Ist das eine öffentliche Straße? Ist das mit der Kommune da irgendwie abgequatscht?
Weißt das, du? Das ist auf jeden Fall eine ziemlich lustige Aktion alles. Die haben allen Ernstes eine Industriestraße legal abgesperrt. Da laufen auch Cops rum und gucken sich das alles an, aber es ist halt alles legal als, ich glaube, Motorsportveranstaltung oder so beim Amt eingereicht und 20 Euro kostet das irgendwie, habe ich so am Rand mitbekommen. Und dann,
die ganze Anmeldung.
Ja.
Okay, das ist ja cool.
Und man muss wahrscheinlich einfach die richtigen Leute kennen da so. Und dann haben die da drum halt angefangen, Riesen-Event, also ein recht stabil großes Event meiner Meinung nach. Also ich selber weiß ich nicht, ob ich mir sowas zutrauen würde, sowas zu geben. Also richtig schick mit Absperren und Plakaten und Ankündigung und Zeitung und volles Programm und Fahrerlager und sogar Würstchenbude und Bierausschank und also es ist schon recht vernünftig, was sie da drumherum halt aufgebaut haben. Und dann halt 99 Cent Eintritt. Ich bitte dich. Also die könnten meiner Meinung nach halt auch echt gut und gerne 5 Euro dafür nehmen.
Ja.
So.
Dumm und dämlich verdient sich jetzt garantiert keiner dran.
Nö. Also mit Minus werden sie da auch nicht rausgehen, glaube ich, aber trotzdem ist schon krasser Scheiß. Ja. Und da waren wir halt einfach, sind Sponti da einen Tag vorher hingefahren, also abends so nach einem schönen Cityride, sind da tröpfchenweise alle aufgetaucht. Und dann habe ich erstmal angefangen, irgendwie bei meiner 96 hatte ich so ein Left-and-Break-Konzept, was ich ranbauen wollte und die ganze Nacht hing ich dran und es hat nichts funktioniert. Alle sind pennen gegangen, alle sind eingepennt in der Werkstatt da, wo ich war, in der Garage. Es war ein einziger Abfuck und dann irgendwann aus Liebe zu unserem Gastgeber, dem lieben Mika, habe ich dann gesagt, okay, irgendwann um 3 Uhr, Jungs, scheiß auf die 96, ich geh pennen und mach das morgen. Hello. Und dann standesgemäß völlig abgefuckt mit leerem Tank und einer nicht funktionierenden 96 da um Punkt 11 vorgefahren, ausgestiegen und erstmal meine originale Fußbremse wieder entlüftet, die im Endeffekt sich dann wegen dem scheiß ABS Luft gezogen hat, was sie jetzt auch immer noch drin hat. Das ist extremst ungeil, weil der ABS-Verteiler sitzt höher als der Ausgleichsbehälter und dementsprechend kann sich da oben Luft sammeln und mit so einer kleinen Handpumpe kriegst du das natürlich übelst ungeil raus.
Nee, das ist schon speziell.
Kann man komplett vergessen, auf jeden Fall. Ja. Und dann bin ich da ein bisschen rumgestuntet mit den Boys. Waren auch andere mehr oder weniger gute Fahrer. Also war halt volles Programm, sowohl Leute, die Stand-Up-Circles auf ihren Supermotos konnten, als auch Vierzylinder-Stuntfahrer, Stunt-Chris zum Beispiel, Chris Lever da, sagt wahrscheinlich nicht allzu vielen Leuten,
das kenne ich halt,
wenn
jedenfalls
sie aus dem Supermoto-Bereich kommen, aber eine Vierzylinder-Szene kennt man die halt und waren da schön auch mit ihren R6 und R4Is vertreten und aber halt auch das typisch, ganz typische, ich sag mal, Landstraßen-Klientel, ne, so. Aber das haben die da schon ganz gut geregelt, so. Also ich habe mich mit der 690 recht wohl gefühlt, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass mir da jetzt gleich einer mit 120 Sachen hinten reinfeuert.
Ja, da gibt's ganz andere Stunt-Needs. Also fand ich auch. Also bei uns ist es ja dann immer so ein Bikerholic heißt es bei uns. Und es ist dann in irgendeinem Gewerbepark immer um Berlin, so, das wandert halt immer, dass es bei jedem mal eine Ecke ist und so. Und das letzte, das war dann auch nicht mehr schön gewesen. Ja, weiß ich nicht. Also irgendwo, wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, du willst jetzt hier das Kennzeichen mal über den Boden ziehen oder du willst ein paar Meter coastern, damit rechnet halt irgendwie so ein allgemeiner 690-Dudi halt hinter dir nicht, dass du auf einmal langsamer Dudi wirst und nicht so ein bisschen, sondern so richtig so zack hinter und von 50 auf 0 in ein paar Meter, das schaffst du ja. Und da habe ich immer nach hinten geguckt wie ein Blöder oder wer kommt mir jetzt entgegen und könnte so schnell wieder drehen, dass er mir hinten reinfährt. So, und da gibt es auch genug Videos, wo so was schon schief gegangen ist eigentlich.
Ja, klar, so vor allen Dingen, ich finde halt einfach dieses ein Riesenproblem finde ich persönlich, wenn es nicht so geregelt wird wie in Lüchow, nämlich so 10 Fahrer maximal und nicht über 100 km/h und auf andere Fahrer Rücksicht nehmen und nicht rechts überholen und überall stehen Streckenposten, die das auch einigermaßen überwachen. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass einer runtergeflogen ist, aber es haben sich halt alle dran gehalten. Weil es halt nicht dieses typische illegale Flair irgendwo in einem Gewerbepark, wie du schon sagst, und alle völlig Testosteron geladen da auf den 690ern und wollen jetzt der schnellste, lauteste und längste Wheelie sein und da irgendwie die lokalen Dorfschnecken beeindrucken mit krassen Überholmanövern und sonst was für ein Kram, sondern halt irgendwie alles in einem gewissen seriösen Rahmen halten, finde ich das auf jeden Fall deutlich besser.
Ja. Es ist am Wochenende so wie auch Anlassen. Kennst du dieses Anlassen am Nürburgring, wo man sich dann so alle Motorradfahrer treffen und dann auch über den Nürburgring fahren? Ja, da gibt es auch so viele Videos, wo du irgendwie siehst, irgendwer wie die zieht und da durch die Masse, da denke ich, oh, hier mal, dass es da noch keinen so einen Crash gab, Alter. Das ist die ganze Strecke voller Motorradfahrer, weißt du? Und die Hälfte sind dann halt so auch aus unserer Szene und müssen jetzt aber nochmal zeigen, wie dicke Eier sie haben und denken, oh.
Ja, ganz genau. Das mit Anlassen habe ich auch schon mitbekommen. Da versucht Hagen mich die ganze Zeit zu überreden. Schön er mit 701 und ich mit der 690, aber ohne Gang. Und von uns hat halt, also außer Hagen, halt keiner Bock. Und ich habe nur so Semi-Bock dahin.
Also das ist schon definitiv cool, ne? Also das ist wirklich eine richtig coole, große Veranstaltung und so. Da sind auch wirklich, ist auch jeder irgendwie aus dem Westen da. Die hocken ja sowieso schon alle auf einen Fleck, hätte ich mal das Gefühl. Ja, die sind dann wirklich auch alle da und ist ein cooler Vibe, so wie man das mitbekommt. Und Nürburgring und Eifel ist schon cool. Also, aber ist halt arschweit weg, ne? Für uns beide. Also ich glaube, es sind für uns beide 700, 800 Kilometer oder so.
Ja, vor allen Dingen dann fahre ich da, vor allen Dingen dann fahre ich da, keine Ahnung, da 120 Liter erstmal weg, bis ich da irgendwie hin und zurück bin. Und dann, und dann kann man da nicht mal richtig irgendwie Stick presenten, weil auf der Strecke selber ungern Wheelie. Also um ehrlich zu sein, wenn ich da hinfahren würde, glaube ich nicht, dass ich da rumfahren würde.
Also ja, zeitgleich ist halt mal von den Alpha Riders da, ihren Spot und so. Aber da ist dann halt Eiffel, auch wieder.
Was? Alpha Riders?
Nee, Alpha Riders.
Alpha Riders, okay.
Das kennst du vielleicht. Da sind mal so die Konsorten wie der Johannes Dezibel, der. Vielleicht hast du den auch schon mal gesehen, der hat jetzt noch eine 350 Husky. Mhm. Okay. Der kann auch Standing Circles mit der Karre fahren.
Wer kann heutzutage keine Stand-Up Circles auf seiner Pup-Supermoto fahren? Ja, aber es ist ja so krass Volkssport geworden, irgendwie sich auf seine schlecht geschweißte, also jetzt nichts gegen den du gerade genannt hast, aber so allgemein beobachte ich es hier ja auch im Norden so, jeder haut sich da irgendwie den letzten Ranzrahmen hinten dran und bestellt sich irgendwie eine 50 Stunt Left Hand Break oder sonst was für ein Scheiß, haut er sich da ran.
50 Stunt ist schon gut.
Und 50 Stunt stellt ist schon
sich, gut. Ja, diesen Adapter auf dieser Fußbremse drauf, das sehe ich viel öfter.
Ja, und stellt sich dann da hinten drauf und macht einfach nur Stand-Up-Circle. Unendlich. Bis nichts mehr geht, bis einer kommt.
Ja, das soll auch gar nicht so, das soll auch gar nicht so schwer sein. Das soll irgendwie gar nicht so schwer sein. Also ich kann es ja nicht bewerten, aber irgendwie sollen Standing Circuits wesentlich leichter sein als Sitting Circuits.
Also Stand-Up Circle auf Supermoto könnte ich, glaube ich, auf jeden Fall mehrere Runden, kommt jetzt auf die Supermoto an, aber blind fahren. Also das ist, glaube ich, echt, das ist halt so simpel.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall ist da, die Alpha Riders machen da auch mal ihr Mi zur gleichen Zeit und haben dann halt auch so eine Meile. Die geht auch so ein bisschen abschüssig runter, aber dann werden sie dann alle wieder sein und Boss, Kenny, Maxime, EXC, ERC, Sebastian wird wahrscheinlich du, also Sebastian sowieso, der ist dann mit dabei, das hat er schon gesagt, aber
ja. Das sind 96 Power Wheelies durch die Menge droppen.
Ja.
Ja, aber das
der wird ein schönes Video, der wird wahrscheinlich coole Fotos machen, die siehst du dann eine Woche später wieder und der wird ja ganz viel filmen und das siehst du dann wie 2 Jahre später, wenn er mal den Scheiß zusammen schnell.
Das Harz-Video von uns ist ja auch immer noch nicht draußen. Ich glaube, er möchte, das Harz-Video von ihm ist ja auch immer noch nicht draußen.
Hat er angefangen.
Ja, ich glaube, ihm ist es einfach unangenehm, dass er mit HWK unterwegs war.
Das sehe ich bei vielen. Also ich kann ja so ein bisschen aus meiner Sicht der Dinge so mal erzählen. Ich finde, man sieht richtig wenig, dass Leute noch Videos schneiden heutzutage.
Ja.
Also mein Bro Sebastian sozusagen, Edges of Supermotor, hat nicht mehr die Zeit oder macht nicht mehr so. Also er würde wahrscheinlich viel lieber mehr machen. Der Dilo macht nichts mehr. So viele machen keine Videos mehr. Das war ja früher so ein Ding vor 5 Jahren. Jeder einen YouTube-Channel aufgemacht und dann irgendwas zusammengeschnitten.
Ja.
Ist heute nicht mehr. Einfach nur Instagram, die Clips.
Ja, Instagram übernimmt halt richtig krass so die Aufgabe von irgendwie YouTube. Früher war es irgendwie cool, da irgendwie seine Likes auf den YouTube-Dingern zu haben und Facebook-Seite nebenbei. Und heutzutage ist es alles komplett auf Instagram nur noch. Also deswegen ja auch dieser Begriff, den wir da mal eingeführt haben, Instagram Stunt Rider, weil halt alle gefühlt
haben wir das eingeführt? Da durfte ich mich auch schon rechtfertigen für das
Instagram
hat, Instagram Stunt Rider. Ja, ich bin so der Meinung, ich habe das schon irgendwie vor 2 Jahren oder so mal in so einer Art Podcast gesagt, wo ich mal so meine was zu Instagram gesagt hat und dann Diskussion, nein, das gibt's ja schon viel länger und ach komm, naja.
Genauso wie es natürlich Transpo Live schon weit vor HWK gab, weil ja auch keiner von den ganzen kleinen Hosenscheißern. Wer saß denn 2013 im Transpo? Also wer kannte vor 2013 Transpo? Es hieß Trapo. Jeder, den du fragst, der irgendwie nicht in der Szene ist, sagt, was ist die Abkürzung für Transporter? Bulli. Ja, nein, für Transporter. Trapo. So. Transpo haben wir komplett eingeführt und will halt einfach keiner einsehen.
Ich habe auf dem Bau gelernt, ne? Da hast du ständig immer irgendwelche Sachen aus dem Transpo geholt. Oder hat der Kollege nie gesagt, der Transpo oder Transpo. Ja. Dann, ja, hol mal aus dem Auto oder hol mal aus dem Transporter die 13er News. Ne? Ja. Also das ist so ein Ding, das ist wirklich aus unserer Szene gekommen, auf jeden Fall. Oder aus eurer Ecke auch.
Ja, vor allem auch Transpo Live an sich, es gibt ja Van Live, das gibt's ja.
Ja, klar.
Aber wir haben uns halt gesagt, es ist kein Vanlife, was wir machen. Es sind Transbus, so. Weil, ne? Kann man den Unterschied
ja schon Vanlife ist ja dann schon mit Küche drin und festen Schlafplatz.
Genau,
und so.
Genau. Und bei uns war es halt einfach nur eine komplett ranzige Matratze neben einer Bierdose und irgendwo so eine ranzige XC, die da rumgestunken hat. Das ist ja kein Vanlife.
Wir schweifen ab, wir waren bei Lüschow.
jetzt habe ich den Lüschow-Fahren verloren.
Den Lüschow-Fahren, ja, du hast da so ein bisschen rumgestuntet im Prinzip mit deiner originalen 96 und ein bisschen Luft in der Hinterradbremse.
Ja, und dann hat es mich halt leider ein bisschen abgeschmissen. Es war schon den ganzen Tag ein bisschen kritisch mit meinen Rev-Limiter-Coastern, weil ich die irgendwie auf R6-Länge bringen wollte. Und mit der R6 habe ich so, ich meine, du kennst ja unseren Spot. Wie lange ist unser Spot? So, würdest du sagen? Ich kann das so schlecht abschätzen.
Ja, 120 würde ich sagen.
Ja, da habe ich meine Rev-Limiter-Coaster mit der R6 auf jeden Fall gute 50 Meter gemacht. So. Und da wollte ich halt unbedingt rankommen. und mit der R6 immer, mit der 690 immer probiert in Lüchow und hat auch richtig gut geklappt. Und Tommy hat mir mal erzählt, dass man, wenn man so ein bisschen mit der Kupplung, so ganz klein bisschen, dass die Amis das machen, während des Rev Limiter Courses. Kann ich niemandem hier empfehlen zu machen.
Was? Wie? Was machen die?
Ja, du spielst so ein bisschen mit der Kupplung. Also du lässt sie ein ganz klein bisschen kommen, während du im Rev Limiter bist, um den Rev Limiter länger zu machen.
Ja. Also immer so ein bisschen einkuppeln. So.
Ja, nicht einkuppeln, so. Einfach so ein ganz klein bisschen schleifen lassen. So. Einfach so einen Schleiftick und direkt wieder ziehen. So. Und irgendwie unterbewusst ist irgendwas so krass schief gelaufen. Also ich kann es bis jetzt nicht sagen, ob es meine Bremse war, die halt einfach durchgetreten ist, ob ich die Kupplung falsch eingerastet habe oder keine Ahnung.
Du hattest keine GoPro-Aufnahme, wa?
Nee, es gibt gar keine Aufnahme davon, aber es hat mich halt übelst zerschossen. Also mir geht's gut und der Duke
ich
auch.
Ich guck gerade einfach mal im großen Verhältnis zu bekommen für euren Spot, ne? Auf Google Maps, daneben ist ja ein Fußballplatz und euren Platz ist genauso groß wie ein Fußballplatz, aber original gleiche Größe. Also euer Sport ist ein Fußballplatz.
Ja, so ein halber Fußballplatz. Dreifle mit der Kosse. Ja. Ist mit der 96 auch drin, habe ich danach dann halt direkt wieder raufgesetzt und lief auch wieder. Aber es war halt, das war halt ein bisschen unschön so. Da tat mir auch der Arsch ordentlich weh.
Ja, ich finde es cool, Rev Limiter Coaster, gerade mit einem Vierzylinder. Ich habe schon mal, also wenn ich das mal selber probiere, habe ich immer so Gas gegeben, so wenn, also
ja, Gas ist immer lustig, aber wenn du wenn gibst, dann ist halt die Gefahr groß, dass du aus der Routine irgendwas mit der Kupplung machst. Ja, hab ich für mich bemerkt, dass ich so wenn, auf einmal habe ich einfach aus Routine eingekuppelt. So, und die Drehzahl ist halt wieder am Fallen gewesen, aber kann richtig schief gehen.
Ja.
Deswegen, und das Ding ist halt
bei das muss nicht sein. Also das wollte ich meine alte DRZ nicht mehr haben.
Nee. Ich weiß, ich hoffe auch die 96 macht das noch mit. Also Vierzylinder-Stuntfahrer meinten schon, ich soll ein bisschen ruhig machen.
Einfach ja, ich habe dir das Video geschickt hier von den Klepper Freestyle. Der hat geschrieben jetzt, dass sein Motor hochgegangen ist. Ich habe das Video geschickt, wo die schon so richtig schippert. Und der hat gesagt, das kommt durch die Rev Limiter Coasters eigentlich.
Ja.
So, durch nichts anderes kam das.
Rev Limiter Coaster ist halt einfach maximalste Belastung für den Motor, weil da kann halt Ölfilm alles abreißen, ne? Wenn du da nicht die richtige Menge Öl fährst oder deine Pumpe irgendwie scheiße pumpt oder du musst ja überlegen, jetzt kommst du hier richtig technisch, ich versuche schnell zusammenzufassen. Du haust dir dein Öl schäumig dadurch, dass du in dem Wheelie-Winkel bist. Ist ja die Kurbelwelle ganz anders im Verhältnis zum Öl. Und gerade wenn du mehr Öl fährst und lange Rev-Limiter-Coaster fährst, du haust dir das alles zu Schaum. Und wenn der Schaum eingesogen wird und wieder komprimiert wird, kannst du den Motor wegschmeißen. Ganz kurzes Briefing, was dabei alles kaputt gehen kann.
Eigentlich alles, ja. Dann bricht halt der Ölfluss ab in der Ölpumpe, weil sie irgendwie Luft ansaugt oder so.
Genau.
Jeder kennt das, der den Strohhalm schon mal wie sein Milchshake ausgesaugt hat und den letzten Rest da irgendwie...
Ja, der letzte Rest sieht halt, du guckst einen Milchshake an und denkst so, damn, Satan, da ist ja noch richtig viel drin oder weg.
Ja. Naja, oder du saugst und wie geht der Schaum da nicht weg, weil du kriegst halt ja nicht diesen Druck im System hin.
Ja. That's
aber
right.
Lüschow hat sich sonst gelohnt, auch für den Rest für Tommy.
Für Tommy sowieso, auch wenn von ihm meiner Meinung nach viel zu wenig Fotos entstanden sind. Von mir kann ich das verstehen, weil ich da halt die ganze Zeit in der Straightline irgendwie ein bisschen rumgedillert bin. Aber Tommy hat da halt echt hardcore alles und jeden irgendwie wegrasiert. Und
gut presented.
Auf jeden Fall gut presented, ja. Das ist ja voll sein Ding im Moment. Und ja, viele nette Leute kennengelernt. Insbesondere halt auch neue Leute so. Und war auf jeden Fall eine sehr coole Veranstaltung und erstaunlich viele Gespräche gehabt. Also ich war ja schon dreimal in Lüchow, einmal mit gebrochener Hand vor 2 Jahren. Da ist Tommy noch die 400er gefahren, hat da eine Solo-Stunt-Show hingelegt, irgendwie mit Dittler. Wurden wir auch gut für gefeiert. Dann hat Hagen sich damit noch mit dem aktuellen Stoppie-Weltrekordträger laut Guinness Weltrekordbuch angelegt. Der Name ist mir gerade wirklich entfallen. Also echt, keine Ahnung, wie der heißt. Der war auf jeden Fall da mit einer 690 und hat da so ein Ding gedroppt, so ein Stoppy, und ich habe gebrannt innerlich. Ich hatte so Bock und ich stand da einfach nur mit verstaucht am Rand und hat Hagen da auf jeden Fall einen guten Stoppie mit seiner 2,50 hingelegt, der ungefähr identisch lang war wie von dem Stoppie-Weltmeister auf 6,90. Mhm. Auf jeden Fall, ich schweife gerade schon wieder zu krass ab. Da hatten wir halt recht cool Kontakt irgendwie mit Leuten, die uns gefeiert haben oder einfach mal labern wollten und so. Und dann das zweite Mal Lycho, letztes Jahr mit voll verkleideter R6 und einfach nur mega assi da rumgescheppert und wir hatten Sonderrechte, durften immer auf die Strecke, wann wir wollten, an allen Leuten vorbei, die da gewartet haben und haben uns da hinten in der Ecke so ein bisschen verkrochen mit den Vierzylindern und unsere Stunts gemacht. Und dann wurde dreimal für uns die Strecke gesperrt und wir hatten Solo-Stunts, damit uns keine 690er reinballern und so. Da war der Vibe halt ein ganz anderer als dieses Jahr. Da war das so, ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich an auch nur ein Gespräch letztes Jahr erinnern mit irgendjemandem. So. Also mit irgendjemandem, der da nicht sowieso uns schon vorher kannte.
Ja, die so, verdächtigen aus dem Norden.
Es war halt richtig einfach so eine Distanz zum Otto Normal Braper, die nicht von uns gewollt war. Und dieses Jahr komplett andersrum. So. Also so viele Leute kamen und haben Fragen gestellt und Duke und geil und nice und sonst was. Und kannst mir mal Tipps geben und hier und da und habt ihr noch Sticker, kam ungefähr dauernd und es war auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich cool.
Ja. Ich sehe gerade, Lycho ist gar nicht so weit weg. Eigentlich hätten wir da auch hinfahren können oder für nächstes Jahr wäre es auf jeden Fall eine Idee, weil es irgendwo zwischen Berlin und Hamburg ja eigentlich liegt.
Eieiei, also. Da fällt mir was ein. Da waren so zwei süße Chicks und die habe ich angelabert und die meinten so, ja, wir sind die Chicks von den Patriots oder irgendwas. Und ich so, was ist das? Also irgendwie so ein Pioneers. Und ich so, was Pioneers. Ist das denn? Was ist das denn? Wo kommt ihr denn her? Und dann so, ja, wir kommen aus Berlin. Und ich so, ach, okay, das ist ja interessant.
Kennt ihr die Fettels? Nein. Pioneers. Ja, da war irgendwas. Ah, Pioneers Crew. Ich gucke hier gerade auf Instagram. 5000. Ah, das sind immer keine Berliner. Ich finde immer. Also wir sind Berliner. Lass dir da keinen Scheiß erzählen. Wir sind Berliner, alle anderen sind meistens Brandenburger.
Die hatten wahrscheinlich einfach keinen Bock auf mich.
Ja, nee, keine Ahnung. Also ja, kann sein, dass die aus irgendeiner Ecke kommen von uns oder irgendwie aus 12.000 Kilometer Hamburg entfernt hier. Da ist ein Bild sogar um Brandenburg. Ja. Naja, aber nicht aus unserem Eck. Ah, guck mal, hier ist eine Pippi auf dem Motorrad, das wird die wahrscheinlich gewesen sein.
Ich bin auch gerade auf der Seite, warte. Ich check gerade. Ich bin auch. Ja, das ist die Freundin. Aber die andere war noch ein Ding süßer.
Okay, verstehe. Der beste Podcast, in dem wir irgendwie
schicken. Wie gesagt, ne, meine andere Podcast-Idee handelt halt genau von sowas. Ne? Aber der wird auf jeden Fall ein bisschen anonymer gehostet dann.
Ja. Nee. Ja, vielleicht ist es ja auf jeden Fall wieder auch dabei. Ansonsten, ich habe hier noch auf der Themenliste zu stehen, zukünftige Projekte. Kann ja über mein größtes Projekt gerade sprechen, das ist diese DRZ vor meinem Haus, die irgendwie den Rekord schlägt für TÜV-Fälligkeit. Ich habe ungelogen für 400 Euro Teile jetzt geshoppt. Alter, das ist jetzt nicht alle TÜV-relevant, kritisiert mich immer jeder für hey, warum hast du denn das? Aber ich würde die ganz gerne einmal schick machen, mal wieder nach 3 Jahren.
Kann man mal rübergehen, ja.
Ich habe sogar aus England, da gibt's so eine Firma, kannst ja mal gucken, AS3 Racing, die machen halt so diese typische eloxierte Part-Sachen, so wie CETA oder so, aber die machen dich nicht dabei arm und die haben richtig coole Sachen, zum Beispiel für eine 530 und 450 EXC eine größere Wasserpumpe, da hast du halt so ein Spacer, da ist so ein neues Rad drin, ja. Eine Dichtung und ein paar Schrauben, kostet 80 Euro.
Krass.
Völlig günstig.
Das ist ja geil.
Ja, und die haben halt nur so eine.
Gibt's sowas auch für 96? Ich komme gerade auf die Seite nicht.
Ja, kann ich mal gucken. AS3,
ja, können wir ja später mal gucken.
Performance. Auf jeden Fall, ich habe mir bestellt, die haben so eine Kupplungs- oder Bautenzüge, die so Teflon ummantelt sind, also innen drum. Teflon ist ja so sehr reibungsarm. Und da habe ich mir jetzt sozusagen gelbe Gaszüge geholt, einen gelben Kupplungszug und ich habe eine gelbe Starflexleitung. Mal gucken, wie das Alter dann aussieht. Ja. Die DRZ, die bleibt rot-schwarz, wie sie gerade ist. Also auf der einen Seite ist er rot, nur auf der anderen blau. Ich nehme eine blaue runter, mache die da bettrot. Ja, das ist auf jeden Fall mein Umbauprojekt und dokumentieren wollte ich das ein bisschen mit meinem persönlichen Vlog-Kanal. Ich habe dir noch gar nicht den Link geschickt, ne?
Nee, ich habe einen Vlog-Kanal
aufgemacht. Ich habe da sogar schon 2 Videos hochgeladen. Ihr könnt gerne, also das wäre mir interessant, wirklich, wer so lange diesen Podcast hier hört, den lade ich auch gerne ein zu meinem Vlog-Channel, einfach Martin.Vettels. Und da habe ich 2 Videos hochgeladen. Damals den Saisonstart, dann erstmal mit der DRZ so ein bisschen fahre. Ach nee, hier, Mavic Air. Wir haben Erik seine Drohne getestet, das allererste Mal, und dann nochmal einen Saisonstart. Ich glaube, das nächste Video, was ich hochladen würde, wäre sozusagen der Trip mit Vincent, wo wir seine EXE gekauft haben und euch besucht haben. Deswegen hatte ich an den Abend so viel gefilmt. Ach, dann GST, da wird auch ein Vlog rausgemacht sozusagen. Alle ein bisschen besser, ein bisschen schlechter und halt zum Beispiel auch der Umbau der DRZ. Ja. Weil ich mache jetzt seit 3 Jahren Videos und das sind halt immer diese typischen GoPro-Sachen und das ist irgendwann auch langweilig. Deswegen wollte ich mal mit Vlogs anfangen. Nicht, um irgendwie meine Person irgendwie nach vorne zu bringen. Das ist ja generell so ein Ding der Vettels-Crew, dass es irgendwie keine Einzelpersonen gibt, die da rausstechen. Deswegen wollte ich auch nie über die Vettels-Crew irgendwie jetzt sagen, oh, ich habe jetzt hier einen Vlog-Kanal und guck mal, was ich hier zu sagen habe. Und deswegen so ein Geheim. Erstmal nur so für Freunde. Ich habe meistens mal Freunden den Link geschickt und gesagt, könnt ihr abonnieren sozusagen. Wer hier mithört und so weit drin ist, der stört mich das auch nicht. Das wird auch ein bisschen persönlicher dann auch sein natürlich. Und ja, das ist sozusagen. Ansonsten habe ich noch geplant für dieses Jahr, seit 2 Jahren schon ein Tutorial-Channel zu machen, wie überhaupt der ganze Scheiß funktioniert mit welche GoPro, welche Einstellung, wo die GoPro festmachen, wie Videoschnitt, wie fotografieren. Da kann ich auf jeden Fall echt eine Menge zu erzählen. Und wollte eigentlich schon seit Jahren irgendwie mal so ein Tutorial-Channel dafür machen, um das ganze Wissen mal so ein bisschen auszugeben. Ja.
Unter die Leute zu bringen.
Die Leute zu bringen. Den Leuten auch wirklich zu helfen. Ich finde mal auch, also ich habe ja auch gelernt durch YouTube und klar könnte ich jetzt immer die Links schicken und so, aber. Ja.
Oder man filmt das halt einfach selber kurz ab, ne?
Ja, genau. Ja. Nee, einfach das Wissen noch irgendwo weiterzugeben. Oder auch gerade in unserem Kontext. Das ist ja auch mal so. Wenn du so unsere Vettels-Videos dir anguckst, dann ist es ja immer ein Musiktrack und auf den ist geschnitten. Auf jeden Takt und auf jeden Beat. Und das ist ja so ein bisschen, als ob du ein Musikvideo schneidest. Deswegen ist es bei uns ein bisschen was Besonderes, auf den Takt zu achten und auf die Dynamik im Bild und so. Hatte ich schon mal irgendwie angefangen, auf Instagram so ein paar Sachen zu erklären, aber eigentlich der falsche Ort. Damals hatten die Instagram-Stories auch kein Archiv gehabt. Heute würde wir mehr Sinn machen, aber mit dem Handy in der Hand seinen Screen abzufilmen, der die ganze Zeit flackert, ist auch so mega wack.
Alter. Ja, das ist echt nicht so ja. geil.
Das sind so meine Projekte für dieses Jahr.
Da ist ja und einiges vorgenommen. Was? Ja, bei mir ist es ein bisschen durchwachsen. Ich versuche gerade so ein bisschen mich selber zu finden. Ich habe da ja irgendwie so ein bisschen angefangen, mal just for fun, ein bisschen angestoßen durch Hagen, der jetzt irgendwie so in die Vlog-Szene versucht reinzukommen oder dann so ein bisschen.
Du bist jetzt einfach nur aufgenommen, oder?
Bisher hat er nur recorded, ja. Mhm. Ein bisschen Connections hergestellt und immer so mit so ein paar Dudes gequatscht. Also das Grundkonzept von ihm finde ich auf jeden Fall ziemlich funny. Ich werde auch mitmachen, aber ich will jetzt nicht spoilern, weil das findet er bestimmt nicht cool. Aber ja. Es geht halt so ein bisschen in die, es hat nicht so viel unbedingt mit Vlog zu tun und auch nicht so viel mit Streets. Also nicht so viel, es ist mehr ein recht allgemeiner Content, würde ich sagen. Und was halt wirklich nichts mit dem zu tun hat, was man bisher so kennt. Also man darf auf jeden Fall gespannt bleiben. Er hat auch schon die ersten Aufnahmen gemacht. Das hat halt nichts mit anderen Vloggern zu tun oder so, sondern es ist halt mehr so ein Solo-Ding, beziehungsweise was man zu zweit macht. Mhm. Und da habe ich halt auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf, da ein bisschen mitzumachen. Hab mir im Zuge dessen meinen alten YouTube-Kanal irgendwie wieder reaktiviert. Oh Gott. Alter, kann man ja schneiden. So, hab dann meinen YouTube-Kanal wieder so ein bisschen reaktiviert und bin ihn jetzt gerade so ein bisschen am Füllen, weil vielen ist das, glaube ich, gar nicht klar, dass fast alles bisher, außer mein eigenes Video, das Abschiedsvideo von der KDM, ist halt fast alles ausschließlich von mir recorded und gecuttet worden. So, was auf dem Hamburg Wheelie Kids Kanal zu finden ist.
Ja.
Und irgendwie ist mir das halt, also die Hardlife-Videos und so, das war mir halt so ein bisschen zu fremdbestimmt, sage ich mal. So, dass dann die Jungs gesagt haben, so ja, den und den Shit, den du da aufgenommen hast, den fand ich cool und warum, der soll ins Video. So, und ich dachte mir halt so, habe ich jetzt nicht unbedingt Bock, so. Und deswegen habe ich
einfach... Mir haben die Jungs sogar gesagt so, ja, aber du machst dieses Jahr nicht nur Videos auf deinem Privatkanal. Und ich mir so dachte, ey, Jungs, ich habe jetzt 3 Jahre Fettheads-Videos geschnitten. Also klar, für mich und für euch und die Fans sind mir scheißegal. Also, aber das bringt ja auch nichts, wenn ich den Spaß daran verliere und habe da irgendwie mehr Lust, irgendwie Vlogs zu schneiden, weil da man viel mehr mitmachen kann. Aber ja, du sagst so.
Ja, es gab jetzt nicht, über meinen eigenen YouTube-Account gab es jetzt überhaupt keine Diskussion, um ehrlich zu sein. Das hat irgendwie jeder so, ja, ist jetzt so und
ja gut, wenn jetzt die Harz-Live-Videos nicht mehr kommen, dann wird sich jetzt auch nicht beschwert bei dir so. Max, kann man immer ein Harz-Live-Video hochladen?
Nein. Also können wir ja auch machen, aber ich will halt einfach selber mal komplett eigenständigen, unabhängigen Content produzieren. So, ja. Wo man halt nicht erstmal abquatschen muss und lange Entscheidungsfindungen und irgend so ein Kram hat, sondern wo man halt einfach, was ich persönlich halt, was man ja auch an den Hardstyle-Videos gesehen hat, was ich halt persönlich einfach feier ist, sich hinzusetzen und einfach mal auf richtig spontan irgendwas abzufilmen, das dann irgendwann, wenn man mal Bock hat, zusammenzuklatschen und hochzuladen so. Und nicht erstmal irgendwie wie sich Gedanken machen muss, ob irgendjemand den Content jetzt dahinter steht oder nicht. So, und
ja,
das
also
versuche ich ja jetzt.
Bist ja auch ein Vlogger, ja, sozusagen bist du ja auch ein Vlogger geworden mit den Stories, die du dann hochlädst. Also.
Ja, ich bin im Moment bin ich ein kompletter Instagram-Vlogger, aber das mache ich halt auch nur, solange die Zahlen da irgendwie steigen, sag ich mal. Ne? Also die Story gucken jetzt so im Schnitt 5000 Leute und halt auch durch, ne? Also komplett. Ja. Und ja, den Trend werde ich halt beobachten, ob das nach oben oder nach unten geht, so ob das Interesse daran wächst oder nicht. So. Und ja. Werde halt dementsprechend dann da meine Priorität draufsetzen. Weil mir persönlich, ich finde, Instagram Stories zu machen, finde ich persönlich im Moment absolut endgeil, so, weil das ist nicht kompliziert. Man hat es mal eben gemacht. Es ist für mich überhaupt kein Aufwand. Und es ist vor allen Dingen, was mir schon immer auch in den Hardstyle-Videos zum Beispiel wichtig war, es ist halt einfach real. So, man setzt sich nicht hin und denkt sich irgendeinen Spruch aus, sondern es kann halt auch mal scheiße sein. So, es kann auch sein, dass da einfach, entweder es ist so scheiße, dass man dann X drückt und es löscht und dann nicht nochmal macht und irgendwann macht man dann wieder irgendwas. So.
Ja, ja.
Oder
also man musste, also dann, aber wenn, dann schon filmen. Oder wenn du wirklich ein Foto machst mit viel Text drin. Ich finde immer, also am Anfang, William sagt mal, er hasst dieses Boomerang, ne? Und ich sagte mal, ich finde das geil. Ja. Wobei ich aber auch mit meiner kleinen Filterblase drin sind, weißt du, bin halt nur ein Fotografen, Videomacher da oder Filmmacher, verfolge ich auf Instagram. Wenn die so ein Boomerang benutzen, dann machen die es kreativ. Guck dann in unsere Szene und dann sind es nur so eine Boomerang hin und her. Wird das Handy wirklich irgendwie in einer dreiviertel Mikrosekunde irgendwie 3 Meter bewegt, du hast nur blurry Frames und denkst, was soll denn der Scheiß? Und dann halt in diesem Boomerang-Loop. Ja. Oh, nee, braucht kein Mensch.
Ja, das ist alles schon
funny. Deswegen finde ich es immer cooler, wenn die Leute sich einfach selbst filmen und was sagen halt. Was machen auch die wenigsten irgendwie.
Ja, da muss man ja auch irgendwie erstmal ein gewisses, ich weiß nicht, ob das ein Mindset ist oder Selbstbewusstsein haben, irgendwie da einfach so mal was droppen zu können. Ne? Also ich mache es lieber so auf Instagram und mal eben so bla bla bla. So ist dann insgesamt nach so einem Wochenende habe ich dann ungefähr 15 Minuten Videomaterial zusammen, wenn ich das hier einfach zack zack hin und her importiere. Und ich finde jetzt 15 Minuten in total, das ist ja nix. Also wenn ich überlege, wie lange...
Also klappen.
Wie lange man irgendwie an einem Hardstyle-Video sitzt und jeden einzelnen rausschneidet und dann noch hier mal Sebastians Gesicht und sonst was für ein Kram so. Ja. Dann, also auch in Hardstyle-Videos steckt ja irgendwo trotzdem 2 Stunden Aufwand oder 3 Stunden oder auch 4. So, und finde ich halt, scheint ja nicht mehr so, also ich habe jetzt halt beobachtete Hardstyle-Videos gehen so ein bisschen runter auf YouTube und haben mittlerweile weniger Aufrufe als meine Story. Und dann denke ich mir halt so, ja, puh, wozu, ne? Und den Hamburg-Willi-Kids-Account an sich will ich halt nicht zumüllen mit meinem Scheiß. So, weil sonst denkt irgendwann jeder so, der Einzige, der noch fährt, ist Tommy und der Einzige, der noch labert, ist Max und sonst gibt's nichts mehr bei HWK. Und Das ist halt scheiße.
Das ist halt ja The Crew-Ding, ne? Man will ja nicht als Einzelperson rausstechen in irgendwo. Ja.
Genau, und wenn man halt selber extrem viel Content produziert und das dann aber auf einen Gruppenkanal breit tritt, dann denkt halt einfach jeder, dass das Einzige ist, was irgendwie geht und dass wir sind ja auch in der Vierzylinder-Szene, sage ich mal, weit verbreitet und kennen da viele Leute, die auch ein bisschen älter sind und man muss sich ja auch ein bisschen so seiner Nutzergruppe und seinem Image bewusst sein. Und ja, wenn ich dann
die Stunt-Szene in Deutschland, muss man auch mal sagen, die Stunt-Szene in Deutschland, die ist einfach straight über 30, ne?
Ja.
Da bin ja selbst ich noch jung drin, ne?
Da sind also die absoluten Küken so, ne? Also
ja, German Stunt Days, du kommst da an, das sind alles nur Familienpuppies, die alle selbstständige Dachdecker oder so, ja, die in den Transpo jetzt ihre Stuntkarre geworfen haben.
Genau.
Und das ist die deutsche Stunt-Szene eigentlich. Das muss man sich auch mal bewusst machen.
Also es gibt auch keine Jüngeren wirklich als Tommy und mich, glaube ich. Die da richtig, oder als HWK an sich, die da irgendwie... Ja.
Das definitiv. Also in den letzten zwei Jahren German Stunt Days. Es sei denn, er hat irgendein polnischer Partner mal seinen Sohn mitgebracht, der auf eine Grom standet oder so.
Ja.
Aber sonst, nö. Ja. Da die Jüngsten da mal gewesen.
Ja. Ja, und den kann man halt nicht meinen Content um die Ohren hauen, der ja irgendwie einfach nur wirklich, sag ich mal, flapsig dahingeschissen ist. So, die wollen von Hamburg Really Kids ja auch irgendwie sehen Shows und ganz klein bisschen Seriosität vielleicht auch. So, und halt nicht einfach nur so einen dahingeschissenen Content, wie ich meine Duke verramsch. Ja.
Ja, deswegen kann ich nachvollziehen.
Da muss man halt so ein bisschen den Spagat machen und halt sagen so, ja, okay, dann gibt's halt den Hamburg Really Kids YouTube-Account, wo man halt irgendwie in Zukunft werden dann deutlich mehr Stunt-Edits und so ein Kram raufkommen. Und dann gibt's halt meinen mehr Max. Deswegen heißt es ja auch Max Bike Life. So, es ist halt einfach only Bike Life und nicht Stunt Sancho Overedit Max. Fettes Video Vlog. Ja. So, sondern halt einfach nur Bike Life. Einfach 100.
Ja. Gefühl. Und ich werde dann auch ich schneide jetzt immer zwei Videos, weil für mich ist der größte Aufwand ist ja bei uns immer, weißt du, wir fahren halt einen ganzen Tag mit einer GoPro am Helm. Und dann musst du das ganze Footage dir angucken und schneidest halt raus, was unrelevant ist. Halt, wenn du auf der Landstraße einfach nur lang fährst, unrelevant. So.
Ja.
Und schneidest das alles raus, das sortierst du und alles. Und der eigentliche Schnitt, das ist jetzt nicht so der Hammer. Und deswegen so eine Sachen wie die GST, wo wir bei den Orange Days waren. Da wird es ein Video geben auf dem Fettheads-Kanal. Das ist halt auf einer Musik geschnitten und schön und gut. Und dann gibt es dann halt nochmal sozusagen die kommentierte Variante von mir auf meinem Vlog-Kanal, in denen immer so eine, sagen wir mal, B-Roll-Einspieler mit drin sind, halt immer so ein bisschen mit Musik untermalt und schöne Übergänge und so. Und immer wieder komme ich und kommentiere halt, was wir jetzt hier gerade machen. Und finde das auch für mich personell irgendwie nach ein paar Jahren da mal raufzugucken und zu gucken, wie ich die Dinge damals gesehen habe oder so, auch natürlich interessant.
Das auf jeden Fall, ja. Das ist bei mir auch ein ganz großer Faktor, insbesondere mit Instagram. Wenn man halt bei mir mal den Account runterscrollt, so was. Also für mich ist das halt so ein bisschen wie so ein Jahresrückblick. So, ja, komplette Zeitreise eigentlich. So, die letzten 4 Jahre sind meiner Meinung nach weder zu viel noch zu wenig dokumentiert und kann da echt schon gut zurückblicken. Ja. Aber es auch persönlich halt ist schon steil.
Ja, na vor allen Dingen, ich mache ja immer jeden Donnerstag Throwback Thursday. Und da gucke ich halt so mal hier mein Fotoarchiv auf und das ist ja alles gut sortiert, mal 2015 und sage einfach, weiß ich nicht, die 14. KW oder so. Und dann gucke ich rein und ach, guck mal, da waren wir da gewesen und ach, da war ja noch der und der dabei gewesen und ach, der ist ja heute ja auch, ach, der fährt ja heute ja gar nicht mehr Motorrad oder so, weißt du? Dann hast du wieder ganz irgendwelche Leute, die inzwischen schon Kinder bekommen haben oder Häuser gebaut haben oder ganz andere Wege gegangen sind. Da kommen ja auch mal Leute und gehen ja auch immer. Das vergisst man ja auch.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Da frage ich mich halt auch, warum das halt so auseinandergeht, ob man selber irgendwie nicht weiterkommt im Leben oder ob's so normal ist. Weil ich meine, ich mache mich über den Daumen gebrochen, mache ich immer noch identisch genau das Gleiche wie vor 4 Jahren. So.
Ja, was soll ich denn sagen? Macht seit 10 Jahren jetzt selber. Also kann man ja auch mal so sagen, bin jetzt 29, ne? Und freue mich immer noch wie ein Kind, wenn ich das Kennzeichen ein paar Meter über den Asphalt ziehe und dann irgendwelche Leute stehen und gucken und denken so, oder hab ich da gestern hochgeladen, fahre mit Vincent durch mein Dorf, wo ich aufgewachsen bin, durch das Dorf fahren wir, dann sind bei den Griechen da so drei so eine Tourenfahrer, komplett Ruka Textilkombi und Klapphelm hochgeklappt und irgendwie ein Senna-System, also voll ausgestellt. Oha, wir kommen mit den Supermotos lang, weißt du, unausgewuchtete Felsen und Hoodies und Protektorhelm, Camouflage oder so, und die gucken schon so, wahrscheinlich auf dem Hinterrad ins Dorf rein, und Vincent fährst so neben mir, Schleifen wäre jetzt schon geil, oder? Und ich so, ja. Und dann haust du das Kennzeichen wie so ein... Ich habe die Karre halt hochgeholt, Kuppel aus, aber war noch nicht hinter dem Kipppunkt. Ach du Scheiße, Kuppel wieder ein, gib noch mehr Gas, kriegt noch mehr Geschwindigkeit. Dann ist dann mir irgendwann diese Strecke ausgegangen, auf der ich ja das Kennzeichen auf dem Boden haben wollte. Bringt's ja nicht irgendwie 300 Meter später Ding darauf, ein Boot zu hören. Und dann richtig schnell, richtig hektisch, richtig eklig Geräusch voll raufgehämmert. Und freue mich dann auch. Und die Leute dann in die Kommentare Beavis und Butthead GIFs reinmachen und so. Aber ja, also 29 und freue mich über so einen Scheiß. Und dann sind da immer wieder andere Leute, die, also da kann man jetzt wirklich eine sehr Meta-Diskussion anstoßen, aber ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die inzwischen Kinder bekommen und Häuser bauen, also sich verschulden und wo dann auch immer so, ich habe immer die Zweifel, ob es die Leute auch wirklich wollen oder ob es irgendwie von denen erwartet wird, so gesellschaftsmäßig. Ja. Also die Gesellschaft erwartet ja auch irgendwo von dir, dass du irgendwie mit 30 jetzt mal so langsam mal wirklich Kinder bekommst und so ein Haus und auch meine Eltern ja auch irgendwo, oder dass du wo sesshafter wirst. Ja. Und ich habe das irgendwie so gar nicht. Also ich verstehe gar nicht, wie die Leute so ein Leben führen könnten, wie die Leute sich verschulen oder so viel Verantwortung übernehmen für ein Kind auf einmal. Und ich mir so, ey, da bin ich noch gar nicht. Also ich will, muss immer noch erwachsen werden. Und auf der anderen Seite bin ich noch selbst reflektiert, inzwischen sagt mir, ja, das ist halt so und das ist mein Ding und kann dann auch verstehen, wenn andere Leute sagen, ja, nee, ist jetzt nicht mehr so, ich hab jetzt nicht mehr so Bock mit euch Motorrad zu fahren oder so ein Scheiß.
Ja, klar. Das merkt man ja auch bei HWK krass, ne? In was für Richtung das alles gegangen ist, so mit der Zeit. Also wir sind ja von den Gründern sind wir ja eigentlich nur noch Hagen und ich übrig und von der Kerngruppe halt auch eigentlich nur noch Hagen und ich. So.
Ja,
und Eigen kam halt recht, also Max HWK kam halt recht zeitnah nach der Gründung bei uns an den Start. Also den kann man eigentlich auch noch zur Kerngruppe dazu zählen, aber sonst stehen wir ja echt eigentlich nur noch aus Zuläufen und
Ja, ist bei den Vettels nicht anders, ne? Also von den ursprünglichen Gründern ist bei den Vettels, ich kam ja auch nur dazu, ne? Es ist nur noch William und mit William letztens gequatscht, der ist ja ich glaube 24 geworden und da meinte er so, ja, aber so alt wie du mir und ich, und sag, ey, denk immer daran, als wir uns kennengelernt haben, da war ich so alt wie du heute. Und dann, oh. aber na gut gefragt, so, wie stellst du dir dein Leben vor, wenn du irgendwann mal 29 bist und sagst, ja, so wie du, ich hoffe, ich kann immer noch auf Motorrad steigen und Wheelies poppen mit euch. Das ist halt perfekt. Also, ich denke, bei dir ändert sich auch so schnell nichts.
Ja, sehr,
aber
sehr
der
geil.
Rest, also ich meine, Maxim, selbst Max, also die aktivsten Fettheads sind ja Maxim, Vincent, Olli. Die Jungs haben wir kennengelernt, die waren 15. Die sind mit Fahrrad zur Wheelie-Strecke gekommen und haben gesagt, ja geil, wir wollen unsere Oma Fettheads werden. Ja, und heute sind sie die Speerspitze der Fettheads, um es ja eigentlich so zu sagen. Ja. Und auch irgendwann, also wir haben ja auch irgendwie jemanden kennengelernt, zum Beispiel den Alex, ich weiß nicht, ob du mal ihn kennengelernt hast, so ein kleiner. Ja, der kam auch da mit seinem Fahrrad an und ja, ich mache jetzt auch einen 125er-Schein, ja, cool, ja, so wie ihr, ja, cool, ich kann jetzt auch Wheelies, ne, so kleine, und inzwischen kann der ausschleifen und die holen am Samstag seine DZ und dann wird er auch ein Fettet werden, das ist eigentlich auch schon seit Jahren klar. Der hat noch so einen Kumpel, der einen Videoschnitt und ein Foto voll engagiert ist, und dann hoffe ich mal so, dass der mich irgendwann mal beerbt. Selbst wenn ich dann keine Zeit mehr habe, warum auch immer, oder keine Lust, dass der mich dann beerbt und dass das Fett jetzt einfach eine andere Generation ist, aber gibt die immer noch mit den gleichen Werten und den gleichen Vibe, dann wäre das schon cool.
Das ist glaube ich, sowieso so ein Riesending, auch bei HWK mit den Werten, ne? Das merkt man halt einfach so durch die Bandbreite und alle Generationen von Wheelie Kids irgendwie so durch, dass das trotzdem alles irgendwie gleich bleibt und irgendwie Also wir haben ja einen extrem krassen Gruppenbezug zueinander. So, das ist ja,
ja.
Wir haben ja richtig fast schon Schwierigkeiten, mit anderen Leuten klarzukommen, weil wir halt echt so krass aneinander alle gewöhnt sind und sowas. Und dass es einem fast schon so vorkommt, als würde man sich verstellen, wenn man mit anderen Leuten irgendwie unterwegs ist. So. Genau, das ist halt so krass.
Das ist ja auch immer, also das kann ich ja sagen. Kenny war in Berlin gewesen letzte Woche. Kenny hat uns angeschrieben,
das stimmt, hast du noch gar nicht erzählt. Hattest du ihn jetzt persönlich gesehen? Oder nur?
Nee, ich weiß es nicht. Nee, er hatte uns ja geschrieben gehabt auf Instagram. Mhm. Er ist in Berlin, er sucht A, noch einen Schlafplatz und B, mit jemandem, mit dem er was unternehmen könnte. Dann hat ich ihm geschrieben, ja, nee, pass mal auf, wir vertreten ganz andere Werte, deswegen machen wir das nicht und so. Mhm. Aber dann ist mir auch, hab ich auch drüber nachgedacht, so wie kommt denn das doch an und wie wird das denn auch aufgefasst? Mhm. Aber mir fällt auch immer wieder auf, ich habe auch, also wie gesagt, 29, ich bin Vollzeitjob drinne, ich habe auch gar nicht so viel Freizeit. Die Freizeit, die ich hab, die will ich wirklich nur mit meinen Jungs verbringen. Ja. Und ich hab keinen Bock auf andere Leute. Ich will auch niemanden neu kennenlernen. Da ist mal Sebastian immer so, mein Gott, Alter, komm doch mal klar. Ja, wo wir in Hamburg waren, dann können wir uns doch mit anderen Motorradfahrern treffen. Ich sag so, nein, will ich nicht. Ich will auch keine neuen Leute kennenlernen. Ich hab da keinen Bock drauf. Ja, gerade wenn du mit den 5 Jungs unterwegs bist, wir haben ja wirklich unsere spezielle Art von Humor und so. Mhm. Dann sind dann fremde Leute, dann musst du dich verstellen, dann musst du die dafür sorgen, dass du die in die Gruppe integrierst und so. Und das ist halt so ein bewusster Prozess und das ist natürlich nicht dessen, wie man seine Freizeit verbringen will, dass man wieder wie auf Arbeit angespannt ist, wie man sozial agiert mit anderen Leuten. Und,
ja, gut, aber
deswegen haben wir auch gar nicht so Bock auf andere Leute und wollen unter uns auch bleiben. Das ist nicht, weil wir denken, dass der Rest scheiße ist oder so. Und die sind uns halt egal, nicht weil sie scheiße sind, sondern wir interessieren uns einfach nur für uns, also für unsere Freundschaft halt so.
Ja, aber bei HWK hat sich der Vibe echt krass verändert, seitdem wir merken, dass wir irgendwie durch so ein bisschen am Aussterben sind, sag ich mal. Also wir sind ja jetzt im Moment immer noch eine Kerngruppe von 6-7 Leuten, glaube ich. Aber wir zum Beispiel sind im Moment recht offen, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Aber gehen halt, wie du schon sagst, ich möchte meine Freizeit dann mit meinen Jungs verbringen, bla bla bla. Wir sind dann halt so, dass wir halt trotzdem komplett die gleichen Vögel sind, die wir halt auch sonst sind. So, ne? Und entweder man kommt da halt drauf klar oder man steht da halt kopfschüttelnd daneben, wenn wir uns wie die letzten Haifische aufführen. Und ja, es ist halt schon eine recht spezielle Dynamik, die das bei uns, glaube ich, alles annimmt.
Bei uns ja auch. Bei uns ist ja dieser schwulen Humor, der wird ja derart hart gelebt. Das ist ja gut.
Okay,
wenn wir mit euch irgendwas machen und dann irgendwie wie fragt ein Tommy, der bei euch dann war, ja, wie habt Sebastian und Martin haben hier in den Raum geschlafen und in den anderen Raum hast du und Tom irgendwelche Alte da verhaftet und er gesagt zu Tommy, ja, aber es war in Ordnung, weil Sebastian und ich haben uns gegenseitig eingekaut und der guckt mir an und ich erzähle den Witz zu Hause und alle liegen auf dem Boden, weil der Team ja mega witzig ist, also da wird immer so getan, als ob man bei uns sehr schwul wäre und sich eigentlich lieben würde oder sich die Nacht verhaften würde und man ist ja fettet und hat keinen Erfolg bei Frauen und deswegen lieben wir uns ja nur selbst, also
yes. Das ist dann auch, vielen Dank auf jeden Fall gerade für das krasse Kopfkino.
Ja, ist gut. Das soll mich nicht stören.
Ich sitze hier gerade auf eurem Sofa, wo ihr drauf gepennt habt. Vielen Dank.
Wir haben uns da gegenseitig eingekaut auf dem Sofa. Nee, gut, ich sehe auf dem Podcast, wie diese Zeit hochgeht. Ich meine, wir quatschen ja gerne miteinander.
Wo stehen wir denn hier aktuell?
1,5 Stunden, glaube ich.
Ach du Scheiße.
Mindestens.
Ja, mein Akku sagt auch langsam nein.
Okay. Ne, wir wollen ja noch ein paar Folgen aufnehmen. Das war ja sozusagen die allererste Folge. Ich habe auch gar nicht den Namen des Podcasts genannt. Er ist Brabcast.
Wir müssen auf jeden Fall noch ein Intro bauen und das an Anfang damit. Sonst nicht, dass die das erst nach 1,5 Stunden checken.
Ja, klar. Oder vielleicht mache ich so richtig originales Intro, so irgendwie so. Wir haben kein Intro. Denken wir auf jeden Fall was aus. Brabcast, das war so ein Name, den hast du intuitiv rausgehauen. Ich habe mal angenommen, weil sich über einen Namen Gedanken zu machen, ist echt ist eine
Best. Erstmal muss man Content haben, auf jeden Fall.
Ja, ansonsten, ich lade das Ding bei YouTube hoch und dann liegt das einfach mit ein paar Fazien von uns. auf einen separaten YouTube-Kanal, glaube ich, ja. Ihr ladet auf einen Soundcloud-Kanal hoch und dann teilen wir in Social Media und gucken, wo die Leute sich das anhören. Natürlich auch als richtiger Podcast veröffentlicht. Kommentare immer gerne. Also nicht gern gesehen, ihr sollt kommentieren. Das erwarte ich von euch einfach.
Weil im Endeffekt lebt dieser ganze Bums hier ja von Kommentaren, weil nichts ist besser, als wie wenn man auf irgendwas eingeht. Und wenn wir hier die ganze Zeit in unserer Blase labern, dann kommt das ganze Projekt ja auch nicht wirklich voran. Ne? Also da Richtig. Sind wir halt irgendwo auch auf Leute angewiesen, die da... Und wenn es nur ist, irgendwie, keine Ahnung, Max, wie war das Wetter letzte Woche? Ja, irgendeine
dumme Frage. Also da müsst ihr euch gar keine Platte machen, dass das irgendwie dumm ankommt bei uns. Eigentlich nicht. Eigentlich kann eigentlich alle gefragt werden und wir versuchen wahrheitsgemäß sie zu antworten. Wir sind aber kein Gossip-Podcast. Also wir werden uns jetzt wirklich nicht hier die Mauler zerreißen über andere Leute.
Nee, das auf jeden Fall nicht.
Das wird hier nicht passieren, auf jeden Fall. Ich gucke nochmal unsere DMs. Keine Nachrichten.
bei mir ist richtig am Platzen, Alter.
Dann machen wir mal Nachrichten abarbeiten.
Da haben wir auf jeden Fall. Ja, willst du das jetzt direkt straight?
Oder für das nächste Mal?
Ja. Ich glaube,
wir machen das nächste Mal. Wir haben jetzt eigentlich keinen Rhythmus uns festgelegt, wann wir den nächsten Podcast aufnehmen wollen. Ich denke immer, wenn was passiert ist, so ein bisschen mal so spontan quatschen, können wir darüber im Podcast reden. Ja, wenn wir ein paar Themen haben, kann man sich zusammensetzen. Das kann alle Woche sein, weil am Wochenende viel passiert ist. Oder kann auch einmal im Monat sein. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, beim nächsten Mal beantworten wir die Podcast-Fragen. Deswegen hau raus, wir können es ja kurz halten.
Ja, okay.
Wir können dann immer noch sagen, oh, das ist ein schönes Thema, da heben wir uns für das nächste Mal auf jeden Fall auf.
Guti, dann hau ich jetzt einfach mal durch. Frage, warum fällt eine 96 immer auf die Butterseite?
Auf die Felge?
Das ist eine sehr gute Frage. Also 96 wurde in diesem Fall hier nicht weiter spezifiziert, Butterseite auch nicht. Ich würde mal hören. Butterseite ist halt echt, also wenn man sich auf SMCR bezieht, dann ist es auf jeden Fall die vordere Felge, ne?
Die sind so weich, dass sie sich immer verziehen.
Ich würde halt fast schon sagen, Butter, stimmt, deswegen verbiegt es sich. Ich würde halt fast sagen, das ist eine Sollbruchstelle. So, weil die wissen ganz genau, SMCR-Boy und Wheelie, das ist alles berechnet. So, wenn der Wheelie-Fail passiert, dann wissen, das hat KTM bestimmt bei etlichen Crashes analysiert, wo sie am besten diese Stelle einbauen, damit sich jeder schön, ich weiß nicht, was so ein Excel-Ring kostet, könnte mir auf jeden Fall vorstellen, einen Haufen Kohle, inklusive Einspeichen.
Anderthalbtausend. Erik hat das ja gemacht, der hat ja mal so eine Steinkante mitgenommen.
Alter.
Also, wo sie die Straße ausgefräst haben und ist da voll rübergebrabt. Und Erik ist ja ein bisschen schwerer. Dann hat er sich die Felgen zerdellert und ich glaube, über die Vollkasko hat er sich die neue geholt und da waren irgendwie so irgendwann zwischen 1,5 und 2.
Sollbruchstelle.
Den Radsatz, den hat er ja wieder gerade gezogen und hat den ja in der EXC heute drin.
Lass weitermachen. Dann hier Frage, warum kein Fortnite-Channel? Ja, das lässt sich schnell beantworten. Martin, du spielst kein Fortnite, richtig?
Nee.
Und ich spiele ja selber nur ab und zu mit Tommy etc. und Konsorten und um ehrlich zu sein.
Und Fortnite ist nur ein Hype, ne? Also hätten auch vor 2 Monaten hätten wir noch einen PUBG-Channel aufmachen können. Und vor 2 Jahren auch einen Minecraft-Channel. Also das ist ein Hype, da muss man jetzt nicht mit aufspringen. So. Podcast gibt's seit 10 Jahren, das ist kein Hype nämlich.
Frage, wie kamt ihr oder du damals auf den Namen Hamburg Wheelie Kids?
Oh.
Das beantworte ich mal richtig fix. Es war damals im Gespräch. Ursprünglich hieß das Ganze mal
Rap Addicted.
Rap Addicted. Ne? Nee. Fand ich, war von Hagen wahrscheinlich im Vollsuff ein ausgedachter Name, fand ich ultra beschissen.
Fand ich echt in Ordnung inzwischen. Also,
heutzutage heißen ja auch Leute Grenzkolben, Lutschboys, also ja klar, ist Rap Addicted da ein bisschen cooler. Aber ich fand es halt damals voll zum Kotzen und dann waren so die Alternativen Hamburg Wheelie Retards und so ein Kram. Und dann, ich weiß es noch ganz genau, Hagen mich angeschrieben, privat, so außerhalb von dem Chat damals. Und er so, Alter, das ist ja nur ghostig, was aber für Namensvorstellungen rumkommen. Und dann ich so, ja, Digga, es muss einfach irgendwas auf jeden Fall mit Lokalität und irgendwas, was darauf hinweist, was wir machen. So mit Brab kann niemand irgendwie was anfangen und so. Und dann hat sich das halt, Kids an sich kam er, glaube ich, drauf. Und ich meinte so, ja, aber mit Z wegen coole Dudes und so einer auf denen.
Wie Berlin Kids.
Ja, dann hat sich das halt einfach so zusammengesetzt. So, also Kids soll ja auch immer noch so, das Z steht für Gefahr, ne? Und so, ihr wisst Bescheid. 2013. Da waren wir auf jeden Fall noch andere Menschen. Und ich, also einige sagen so, ja, ihr müsst mal Namen ändern, um seriöser zu wirken. Aber ein Scheiß müssen wir.
Ich kann auch sagen, bei den Fettets war das immer so, William und unser Max hatten sich dann überlegt, sie wollten sowas haben wie Super Retard, also weil Super Retard ist ja super bescheuert eigentlich oder super behindert. Super, dann gab es die Super Mo Fools, also ist ja auch eigentlich. Also sich selbst im Namen abwerten war die Idee gewesen. Und Fathead ist im englischen umgangssprachlich sowas wie Dummkopf oder eine Matschbirne. Und war halt die Matschbirnen-Crew gegründet. So kam das damals.
Ich dachte immer, das heißt Dickkopf, so stur sein. Matschbirne ist natürlich auch steil.
Das wissen ganz wenige. Im Englischen ist es wirklich halt so, aber also wirklich nur in gewissen Regionen ist es halt ja, so Matschbirne oder Dummkopf oder ja.
Da habe ich mich auf jeden Fall zu wenig belehnt. Ehrliche Meinung zum Öltanker unter den Motorrädern. Kann man mal machen oder kann man mal die Finger von lassen? Grüße gehen raus.
Das ist auf die 96 bezogen, oder?
Ich glaube, ja. Ich glaube, meine ehrliche Meinung zu dem Bike ist bisher recht gut durchgekommen, wo ich vorhin.
Ja.
Zusammenfassend, serienmäßig nicht das geilste Bike, aber wenn man es vernünftig ausbaut und mit den richtigen Leuten, dann wird das, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Bike. Und es macht ja im Moment schon sau Spaß.
Ja.
Nächste Frage. Was studierst du? Da kommt schon die nächste. Was studierst du? Ich studiere im Moment Wirtschaftsinformatik. Punkt. Da muss man, glaube ich, nicht mehr zu sagen.
Dann kann ich ja auch beantworten. Ich bin Servicetechniker.
Was soll noch an der Duke verändert werden und wie läuft die wieder, beziehungsweise was war da los? Ja, was an der verändert werden soll, auf jeden Fall diverse Stunt-Umbauten, Left-Hand-Brake, höhere Drehzahl, Fahrwerk soll noch gemacht werden und ein vernünftiger Subcage. Und was da los war mit der Duke, die hat ihr Batterie-Plus-Kabel abvibriert und ist dann halt mit 10 Fehlzündungen ausgegangen und ich wusste halt überhaupt nicht, was da los war. Hab dann angehalten, die kurze Instagram-Story gemacht und dann dachte ich mir schon anhand des Trachos.
Ich hab's dir gesagt.
Du hast es mir gesagt, aber da war ich schon wieder unterwegs.
Ja. Ich habe halt am Anlass, jetzt auch sagen.
Nee, in Wahrheit stand ich da und hab schon ADAC angerufen.
So. Regressanforderungen schon bei KTM geltend gemacht. Das muss von ABS-Umbau gewesen sein.
So, Frage, das geht, die reiche ich mal weiter an dich. Warum bist du so ein leckeres Schnittchen, Martin?
Das kann doch nur von uns kommen, von Stolli oder Maxim.
Also. Nee, das kommt tatsächlich aus der Footback-Griner-Dings und ist halt auf meinen Post auf Instagram.
Syren? Halt so. Oder von Footback-Griner?
Nee, Leon, wie, keine Ahnung, ob der wirklich ein Member
ist. Okay, das ist der ist durch der mit der CRF, glaube ich. Ich glaube, der hat eine DLZ damals gehabt.
So, nächste Frage. Warum keine Sumo mehr? Ja, wurde, glaube ich, auch beantwortet, ne?
Ich fand zu wenig
Steps, zu wenig Herausforderungen.
Ja.
Wie fühlt es sich an, endlich zur 96-Gang zu gehören?
Gibt es da so eine Gang, so wie DRZ-Gang, so, dass man nicht kennt? Und
Naja, damals die 96-Gang war für mich dieser ganze Kreis um Kenny und Speed Racing und Patze Ratz und SMCR, Rider und wie sie nicht alle hießen, halt so die zusammen mit dir unter den SMCR-Bildern ultimativst ausgerastet sind. Das war für mich die 96-Gang, weil die hatten halt alle SMCR.
Ja.
Und sind halt, gerade wo wir dann diese ganzen Homo-Bilder und schieb dir deine 96 in den Arsch und so hochgeladen haben, das war für mich die 96-Gang. Geil. Die sind richtig ausgerastet. Aber zu denen gehöre ich ja nicht. Ich gehöre zur Stunt-Gang.
Stunt 96 Gang. Also nicht Instagram Stunt 96 Gang, sondern die hier.
Sondern einfach Stunt. Ja, im Moment Instagram Vlog. Ja, auf jeden Fall.
Nicht
irgendwas. Ja. Ich bin alles. Ich bin einfach Allrounder.
Schweizer so. Taschenmesser, der 96 Fahrer.
So, nächste Frage, die gebe ich dann auch mal an dich, auch auf jeden Fall weiter. Was war dein erstes großes Bike?
Eine Suzuki SV650. Das ist ein Zweizylinder gewesen. Die gibt's als Naked und die gibt's als Sportler, so halb verkleidet. Und ich hatte die gehabt als halb verkleidet. Und ich wollte mir keine Supermoto mehr holen. Ich hatte eine Supermoto 125er und habe mir immer ständig alle Knochen gebrochen damit, weil ich stunten wollte. Bevor. Oh Gott. Ich hatte, das hat sich ein andermal. Aber ja, hatte ich mir die SV geholt. Und die habe ich finanziert von dem Trinkgeld, was ich durchs Pizzafahren verdient habe. Und da habe ich ein halbes Jahr für sperren müssen. Da habe ich mir für 2.300 Euro ein Motorrad gekauft. Größtenteils in 20, 10 Euro und 5 Euro Schein bezahlt.
Ja, geil. Ja. Ja, bei mir, mein erstes großes Bike war eine CRF 250.
Oh, also so eine richtige CRF oder diese weichgespülte CRF?
Nee, eine richtige CRF, komplett auf Motocross, komplett bling bling.
Geil. Also aber in die Straßen zugelassen, ne?
Nee. Auf der Strecke. Und ich bin damit auch MX gefahren, nur die Kiste war einfach der letzte Ranz motortechnisch. Die war irgendwie optimiert auf 45 PS, keine Ahnung.
Viertakt.
Und lief wie scheiße einfach nur. Ich hätte die niemals kaufen sollen. Die sprang schon beim Vorbesitzer nicht an. Ich dachte schon so, oh nee, hab die dann doch mitgenommen und nur Probleme und hab sie im Endeffekt an Kidrowski für 1.000 Euro Verlust verkauft. So, einfach um Kohle zu haben für die 450.
Ja. So, die CRF ist ja nur so mein Traumbike, also die 450. Nee, Sag's mal jedes Mal, dass die Kupplung scheiße ist, aber lass ich mir nicht ausreden. Irgendwann nur die
Auf gar keinen Fall. Ich bin schon so viele CRF 450 gefahren und die sind alle scheiße. Nicht nur Kupplung, sondern auch motortechnisch. Ah. Vergaser sowie Einspritzer.
Das ist einfach manchmal zu müssen auch Träume bleiben.
Ja, das glaube ich auch.
SXV ist ja auch cool.
SXV 550 ist nach wie vor ein absolutes Traum-Supermotorbike bei mir. Auch weil ich glaube, motortechnisch lässt sie sich recht geil stunten auf erhöhtem Standgas, aber kaufe würde ich mir trotzdem niemals eine.
Unser Mechaniker, der schwört auf die Dinger. Der schwört auf die Dinger, der hat bestimmt 3 privat zu stehen. Die sind auch alle sehr haltbar und der weiß, was man damit machen muss, wenn man die umbaut und auf der Straße fahren kann. Und ich bin die 450 damals von ihm gefahren. Also der sagt, ja, kannst du ja mal fahren, dann weißt du, was gut ist und so. Ja, war cool. Also ist so richtig schöne, giftige, gastige Supermoto. Also mit der du auch wirklich mit 150 dadurch die Kurve prügeln kannst und keine Sorgen machen musst, dass der Motor dir wegfliegt. Sondern der Motor sagt immer noch so, mehr. Kann auch 200 fahren, ne?
Krass. Ja. Wenn du das so sagst, dann... Nächste Frage, und würdest du wieder auf Supermoto umsteigen? Oh, so eine
Die sind so günstig, weil da sagt ja keiner was Gutes über das Ding, ne? Die sind so günstig, du kriegst für 3.000 Euro eine.
Ich habe halt auch keinen Bock, so einen 3.000 Euro Ranz zu kaufen, den irgendjemand verkauft, weil der Motor kurz vom Hof fliegen ist.
Ja, das Ding ist aber, es ist ja immer noch eine Wettbewerbskarre. Das heißt, du musst halt auch Dinge machen wie einen Kolbenwechsel. Ah, du wechselst dann 2 Kolben jedes Mal und du hast 8 Ventile und du hast 2 Steuerketten und 2 Pleuel. Also, ist halt doppelt so teuer alles.
Ja. So, das waren auf jeden Fall jetzt hier die Fragen, die jetzt hier in den 1,5 Stunden Rekordzeit rumgekommen sind.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast damit mit einem schönen Outro, was ich nochmal raussuchen werde im Nachhinein. Rufen, wie ich bin. Nächste Folge will ich mich nicht festsetzen. Wir lassen euch Bescheid geben über Instagram und Social Media. Kommentiert bitte, wo Kommentieren gibt. Sagt uns auch vielleicht ein bisschen, wo ihr das gehört habt, damit wir auch ein bisschen einschätzen können, ob das Sinn macht, bei YouTube hochzuladen oder bei Soundcloud oder nur als Podcast. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet für die nächste Folge.
Auf jeden Fall. Reingehauen. Ciao.